wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix. Guten Abend.
Guten Abend zu einer gesitteten Zeit, 18.37 Uhr, sagt mein iPad, das ich heute aufgebaut habe.
Sehr gut.
Das aufgeschrieben habe.
Das heißt, wir haben einen normalen Tag hinter uns mit viel Arbeit. Zum Glück wollen wir zwischendurch noch mal was trinken.
Genau. Und jetzt haben wir ein strukturiertes Podcast zu produzieren.
Mit aber wir klaren haben, Grenzen.
Genau, wir haben deine Tochter abzuholen um 20 Uhr, ja. Weil ich was Längeres zu erzählen habe, war die Frage, ob wir eventuell auf den Würfel verzichten können. Und ich fange einfach an. Und wenn ich dann wirklich so lang bin, wie ich befürchte, nehmen wir den zweiten Teil.
Ich weiß was, wir würfeln trotzdem. Und wenn du denkst, dann habe ich nächstes Mal ein Gut.
Zwei, vier.
Hab ich nächstes Mal, fange ich an. Sehr gut.
So machen wir das.
Yeah!
Erste Ansage terminlich, das haben wir schon zweimal vergessen. Wir wollen ja eine Best-Bottle-Party machen auf Instagram mit euch und die soll am Freitag nach den Berliner Ferien stattfinden. Das ist, glaube ich, der 29. Oktober. Am 29. Oktober
in einem Monat
treffen Sascha, Flo und ich uns und vernichten diese Weine, die wir unbedingt einmal im Leben getrunken haben wollten, kochen was dazu und machen mit euch eine kleine Instagram-Best-Bottle-Party. Wir wiederholen das jetzt nicht alles, die vorvorletzte Folge hieß Lasst uns feiern, da ist alles genau beschrieben. Da könnt ihr das notfalls nochmal nachhören. Und wir haben ja zwischendurch auch noch einen Podcast.
Und ich trage es mir mal im Kalender ein.
Ja, und dann können wir euch auch nochmal erzählen, was es ist. Ich muss heute nämlich so ein paar lose Enden zusammenbinden. Letztes Mal habe ich ja komplett frei gesprochen. Ich habe keinen Zettel, kein gar nichts gehabt. Ich habe auch 50 Minuten Redeanteil gehabt. Es war wahrscheinlich ganz gut, dass ich keinen Zettel da hatte.
Und sonst wäre es noch länger
zwei Stunden geworden. Aber es hat dazu geführt, dass ich diverse lose Enden übrig behalten habe, die ich nochmal aufbinden muss. Und heute binde ich auch nur eins davon auf.
Weißt du, was wir nächstes Mal machen? Weißt du, was wir einführen? Wir werden bei den Preisverleihungen, gibt es immer, wenn die Leute Arzt und sowas bei ist und die dann irgendwie anfangen, ihre Dankesrede zu halten, nach einer gewissen Zeit geht das Mikrofon langsam in den Boden und immer kleiner und geht rund. Das werden wir für dich einführen. Okay, nach Stunde 30 fadet das aus.
Also vor allem der wichtigste Teil, den ich mir letztes Mal, der wichtigste Teil war die Publikumsbeschimpfung, die ist letztes Mal viel zu klein ausgefallen. Heute gibt es also eine reine Publikumsbeschimpfung, durch und durch.
Und fair.
Das finde ich total fair. Damit die nicht ganz so schlimm wird, muss ich noch ganz kurz was erzählen, was ich zwischendurch gemacht habe. Ich war Gast bei einem Podcast von einem Hörer, Benny, der uns hört und der seit vielen Jahren einen Podcast macht. Das heißt, Ben spricht. Einmal in der Woche unterhält er sich mit jemandem über dessen Thema sozusagen. Ja. Und jetzt hat er sich mit mir unterhalten. Und Ben ist nicht nur Hörer bei uns, sondern er ist auch so jemand, der sich gerade durch die Weinwelt wühlt. Ich glaube, er hat auch Webweinschule gemacht und so. Und der hatte mich gefragt, wie mir das so geht mit der Weinszene, weil er so ein bisschen seine Eindrücke schilderte. Und er sagte, manchmal kommt es ihm so vor, weißt du, kennst du im Kindergarten, da gibt es diese Spielteppiche, da sind diese Straßen und Häuser so aufgedruckt. Mhm. Und dann sitzen da die Jungs und mit ihren Matchbox-Autos und dann fahren
die so rum. Genau.
Und dann kommt so ein neuer Junge und stellt da schon mal sein Matchbox-Auto hin und dann kommen alle an und büff und schießen den so richtig schön weit vom Teppich runter. Und je größer die Jungs, desto doller schießen sie auf den. Und er sagt, manchmal kommt ihm die Weinszene so vor. Da musste ich sehr lachen, weil wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, die, glaube ich, Männlichkeitsrituale oder sowas hieß.
Aber was natürlich geht, wenn du das geilste Matchbox-Auto, was alle haben wollen, als neue dahinstellst?
Weiß ich nicht so genau, ob die schon so genau kennen, ob das nicht alle...
Wenn es glänzt und glitzert?
Also im Kindergarten, in der Vorschule, Grundschule vielleicht, okay. Aber im Kindergarten, ob die da schon 4 und 8 Zylinder auseinanderhalten können. Ich weiß es nicht.
Es ist aber auf jeden Fall
etwas,
hin,
oder? Es ist etwas, was wir immer wieder kriegen und... Und ich sage ja immer, jede Szene hat die Medien, die sie sich verdient. Und ich sage ja immer, dass die Weinszene sehr an den Medien mitarbeitet, die sie so hat. Und da musste ich natürlich sehr lachen, als ich das dann hörte, wie er das so schildert. Weil, das haben wir schon oft erzählt, aber ich werde nicht müde, es zu erzählen, weil es so schön ist. Wir haben in jeder Folge ein paar neue Hörer. Die hören sich die Folge an. Einige steigen gleich wieder aus, weil es nichts für sie ist. Einige hören sich die Folge zu Ende an und denken dann, ach, das ist ja ganz interessant. Und hören sich dann vielleicht noch die Folge davor an. Und dann springt entweder der Funke Funke über oder nicht. Wenn nicht, dann sind das so Gelegenheitshörer. Und wenn der Funke überspringt, dann hören sie von Anfang an durch und haben eigentlich, wenn sie dann jetzt 75 Folgen oder sowas durchhaben, auch das Bedürfnis, sich nochmal zu melden. Das schaffe ich bei mir dann auch per E-Mail.
Ich bin erstaunt, wie viele es tatsächlich sind.
Ja.
Alles hören.
Und erzählen dann aber auch so ein bisschen, was ihnen gefallen hat. Und natürlich, je mehr Folgen wir haben, desto breiter ist das gestreut, weil wir immer mehr Themen hatten. Aber als wir noch so 30, 40 Folgen hatten, gab es eine Sache, die wirklich in jeder zweiten Mail vorkam und die heute immer noch sehr häufig vorkommt, nämlich dieses Motto, das wir uns gegeben haben, wenn wir uns Weine einschenken, dass wir sagen, hey, pass auf, ich habe den nur gekauft, ich habe ihn nicht gemacht.
Ja.
Das gibt ganz viele, die darauf abheben und sagen, das finde ich total super, aber es ist ja eigentlich selbstverständlich. Aber es ist eben doch nicht selbstverständlich, deswegen sagen wir es ja auch immer mal wieder. Und viele sagen, das müsste ich mal in meiner Weinrunde einführen und so. Das fand ich sehr lustig, weil das zum heutigen Thema passt. Es geht nochmal so um die Rezeption der Wiesbadener und auch anderer GG-Besprechungen von Leuten und so weiter. Und ich muss dazu einmal auch über die Entwicklung der letzten Jahre reden. Und ich habe meine ersten GGs gekauft 2000.
Aber warte, lass mich kurz was einwerfen.
Ja, ich muss jetzt erstmal, genau,
wir haben vergessen. Ich habe nichts zu trinken. Ich meine, also ich finde, ich höre dir super gerne zu, aber ein bisschen was zu trinken.
Weil wir schon was getrunken haben,
siehst du? Ja. Weißt du, so einen Schluck nehme ich.
Ja, so einen kleinen Schluck, ne?
So einen kleinen Schluck.
So einen klitzekleinen.
Nur so einen klitzekleinen, damit sich das auch beim Zuhören einfach viel schöner macht.
Sehr schön.
Ich dachte, ich unterbreche das jetzt einmal.
Ja, sehr witzig, das ist mir auch noch nie passiert. So, jetzt, wir produzieren ja jetzt in deiner neuen Wohnung. Jetzt muss ich mir überlegen, wo gehe ich denn jetzt hin, um das anzusagen. Wir trinken Assmannshäuser Höllenberg 2014 Spätburgunder großes Gewächs von Allendorf. So, cheers.
Cheers. Kann weitergehen.
Ja, war schon so in meiner Story. Das heißt ja, weil ich wollte nicht so lange reden, deswegen habe ich sie ein bisschen vorbereitet und strukturiert. Ja. Jetzt legst du los.
Das ist nicht gut. Erstmal Prost.
Also das erste Mal so richtig GGs eingekauft habe ich vom Jahrgang 2005, 2004 habe ich, glaube ich, 30 Flaschen gekauft. 2005 waren dann schon so 50, 60 Flaschen. Und ich war eigentlich ein ziemlicher Anfänger. Und es gab so einen Kanon, es gab so Blue Chips, die man kaufen konnte. Und ich will kurz erzählen, welches diese Blue Chips sind. Und vielleicht müssen wir kurz definieren, was ist so ein Blue Chip. Und das hat viel mit diesen Matchbox-Autos zu tun. Also Blue Chip ist eigentlich ein Wein. Du servierst deinen Freunden blind einen Wein aus der Kategorie Blue Chip und er kommt nicht gut an. Und deine Freunde sagen nach dem Aufdecken, oh, was war denn da los? Das ist ja erstaunlich, dass das jetzt nicht so gut war. Oder du servierst deinen Freunden einen Wein blind eben aus der Kategorie nicht Blue Chip. Der kommt nicht gut an, es wird aufgedeckt und die Frage ist, was hast du denn da gekauft? Warum hast du dir das denn andrehen lassen oder sowas? Das ist einfach der Unterschied zwischen einem Blue Chip und einem Nicht-Blue-Chip. Du bist schuld und du bist nicht schuld. Einfach. Und alles, was ich heute sage, ist persönliche Erfahrung. Also wenn das jetzt, ihr müsst nicht denken, dass ich jetzt als Produzent von Verkostungsberichten in irgendeiner Form beleidigt wäre. Ich habe das alles selber gemacht, außer die Nummer mit dem Matchbox-Auto. Da kann ich zu sagen, 2006 im Herbst war ich in Bahrenfeld, Hamburg-Bahrenfeld, beim Mövenpick Weinkeller Bahrenfeld, bei der GG Arrivage, deutsche große Gewächse. Da kaufte man sich so ein Gutscheinheft und dann wurde das so ausgestempelt und dafür
kriegte
man Probeschlucke.
Geil.
Und dann gab es so Stehtische, das war sowieso so eine Industriehalle, in der die untergebracht waren. Und dann habe ich mir da so Sachen geholt und dann habe ich mich da so hingestellt und da standen natürlich andere Leute und man unterhielt sich auch ein bisschen. Und dann holte ich mir einen Wein von Reichsrat von Buhl. Und stellte mich an den Tisch und man sprach so, was man jetzt so gerade hat. Und ich sagte irgendwie so, Buhl, ja, jetzt, ich bin jetzt gerade angekommen bei den drei großen Bs von Deidesheim. Das hatte mein Vater mir beigebracht, die drei großen Bs von Deidesheim in der Weinwelt, Buhl, Bassermann und Birklin. Und dann sagte der junge Mann neben mir, der war, glaube ich, noch ein Jahr jünger als ich. Ich war 2005, also war ich 35, der war 33, 34, sagte, Reichsrat von Buhl ist in Forst. Und dann passierte etwas, was ich mir gar nicht zugetraut hätte, weil ich bin durchaus, also dem Klugscheißen nicht völlig fremd und dem Besserwissen auch nicht und so. Ne? Aber,
damals schon?
Ja, ich würde sagen, damals noch mehr, aber es ist egal wie rum. Aber ich, es war Autopilot. Ich sagte, oh, entschuldigen Sie, mein Fehler. Trank mein Glas aus, ging zurück, um mir den nächsten Probeschluck zu holen, hatte meine Sachen aber eingepackt und ging an einen anderen Tisch. Und habe mir damals vorgenommen, weißt du was, das ist ein Hobby. Ich möchte nie so ein Pain in the Ass sein, der anderen Leuten ihr Hobby irgendwie so. Ja? Und ich glaube, bis auf ganz wenige Szenen, in denen vielleicht ein ganz bisschen zu viel Alkohol im Spiel war, habe ich mir das auch verkniffen in den folgenden 15 Jahren. Aber außer dieser Matchbox-Nummer habe ich, glaube ich, alles gemacht, was ich hier heute, worüber ich mich hier heute lustig mache. Ja. Gehen wir mal kurz durch die Blue Chips. Nein, du natürlich.
Auf keinen Fall.
Wir sind alle Engel. Also, du bist unser Oberengel.
Ich bin der beste und schönste Engel von allen. Tja, nur um das mal klarzustellen für euch.
Wir lassen kurz mal Franken weg, was die Blue Chips angeht. Deswegen, weil die Franken haben häufig Blue Chips. Die machen auch Riesling, aber haben ihren Ruf vielleicht doch vom Silvaner und so. Das sparen wir uns das mal alles. Über die Mosel, was 2005 Blue Chip war, kann man eigentlich auch nicht viel sagen, weil die haben eigentlich nicht wirklich GG gemacht. Also Heimann Löwischer hat damals erste Lage gemacht. Die hießen noch nicht mal erste Lage trocken. Einige waren feinherb und so. Das dauerte noch viel länger. Kann man auch nicht wirklich sagen. Im Rheingau hatten wir damals 5 Blue Chips. Das waren Weil, Künstler, Peter Jakob Kühn, Schloss Johannesberg und Leitz. Für die Jüngeren ist das immer nicht so richtig vorstellbar. Ich musste auch nochmal nachgucken. War Leitz eigentlich? Aber ja, ich habe damals auch, Leitz hat man blind gekauft. So. Also ja. Ist auch heute immer noch eine richtige Hausnummer. Aber
eine sichere Bank.
Ja, wie früh das schon eine sichere Bank war und wie stark die sichere Bank war, das geht in unserer Filterbubble manchmal unter.
Das stimmt, völlig.
In Rheinhessen war das so ein Mittelding. Wittmann-Keller waren die Blue Chips, aber sowohl Gunderloch, Battenfeld, Spanier, Kühling, Gejo, Wagner, Stempel waren alle so nah dran. Ich kann es heute, 15 Jahre später, einfach nicht mehr sagen. Waren sie es schon oder waren sie es erst ein Jahr später? Das ging in die Richtung. Womit wir bei einem anderen Thema sind, Gunderloch war natürlich immer schon ein Spitzenweingut, aber die waren auch sehr stark im süßen Bereich. Also in dieser Phase gibt es auch Weingüter, die waren zwar Blue Chips, aber wir reden heute nur über große Gewächse, VDP, Riesling, Trocken. Alles andere lassen wir mal kurz aus, sonst wird es echt zu lang. Rheinhessen hatten wir also, Pfalz, Bassermann, Buhl, Bürklin, die drei großen
B. B's haben wir gelernt, aber einer ist ein Forst.
Christmann, Rebholz und Köhler-Rupprecht.
Ja.
Württemberg war eigentlich noch nicht so Blue-Chip-Land, wenn überhaupt waren es aber auch da schon Schneidmann und Aldinger. In Baden waren es Heger und Leible, Andreas Leible. An der Nahe waren es Diehl, Dönhoff, Emrich Schönleber und Schäfer-Fröhlich. Und wenn ihr jetzt so fragt, was ist denn so mit St. Anthony, Vollraths, Knipser und so weiter, das war alles fast Blue-Chip. Ja? Also St. Anthony war gerade... Er war nicht mehr St. Anthony, da gab es den Michalski, hieß er, glaube ich, der das für die BASF geführt hatte und zu Weltruhm geführt hatte. Der war aber schon 2 Jahre im Ruhestand, da ging er so ein bisschen runter. Okay. Dann wurde das übernommen von dem es jetzt gehört und so. Das kann man nicht so richtig sagen. Vollraths war schon seit einiger Zeit ein bisschen zu wechselhaft. Knipser zum Beispiel, die Riesling GGs kosteten 2004, kostet glaube ich 15 Euro. Die waren dermaßen auf Spätburgunder abonniert, auf Rotweine. Also wir reden hier wirklich über Riesling. Deswegen muss man da immer gucken. Und wenn wir uns jetzt mal die Dynamik angucken, dann ist das erstaunlich. 15 Jahre später rausgegangen aus dieser Blue-Chip-Gruppe ist Schloss Johannesberg. Ist im Moment kein Blue-Chip, ist zu wechselhaft die Qualität, muss man ganz klar sagen. Kauft niemand blind, wird immer...
Versuchen Sie es ganz hart, aber es ist...
Ist im Moment nicht. Köhler-Rupprecht, weil sie aus dem VDP ausgetreten sind. Aber wenn man ehrlich ist, auch weil über die Sau-AT-Auslese, also Saumagen-Auslese Trocken-R, war lange Zeit einer der wichtigsten deutschen trockenen Rieslinge, da redet eigentlich auch nicht mehr so viel drüber.
Über den RR auch nicht.
Also diese beiden sind vielleicht so ein bisschen aus qualitativen Gründen rausgegangen. Leible macht immer noch genauso hammergeiles Zeug wie damals. Aber
findet die statt?
Das sind Menschenfeinde. Entschuldigung, dass ich das nur sage. Ich bin der Seniorin, ich bin dem Senior begegnet und du hast immer den Eindruck, die wünschen sich nichts sehnlicher, als dass ich die Erde auftun und dich verschlucken möge.
Ehrlich?
Ja? So die wollen einfach allein sein. Ich war auch auf dem so Weingut, da kommt der Papa vom Trecker und sagt, ich muss jetzt erstmal Mittag essen. Wir waren ganz normal am Verkosten. Keiner hat gesagt, sie müssen sich zu uns setzen. Wir waren schon am Einkommen. Meine allererste Weinreise mit meinem Vater, 2003. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, sozusagen. Und dann das. Ich so, huben sie die immer so? Mein Vater, naja. Und der hat sich also die...
Bestimmt besser geworden jetzt.
Nee. Weiß ich nicht, die haben ja auch das Weingut geteilt. Der Bruder, also Alexander Leible und Andreas Leible heißen die Söhne. Andreas Junior macht das Andreas weiter und Alexander macht sein eigenes Mal auch super Weine. Habe ich mal was gekauft, haben die was total Falsches geschickt. Habe ich versucht, das ganz höflich zu klären, habe ich nie wieder gekauft, nie wieder drüber geredet und so. Ich glaube, das ist so ein Gen. Tut mir leid, dass ich da jetzt, die können sich jetzt nicht wehren, ich weiß, aber ich sage ja auch nicht, dass die kleine Kinder essen. Ich sage nur, dass es ganz schwer war im Umgang mit denen. Und andere Leute berichten Ähnliches und deswegen, die sind nicht wegen der Qualität ausgeschieden, sondern weil die einfach keinen Bock haben auf die Publicity
oder
sowas. Naja, die sind anscheinend jedem glücklich, wie sie sind.
Genau.
Und Heger? Ganz schräges Ding. Ich glaube, der macht das GG gar nicht mehr. Der hatte dieses wirklich auch immer gut bewertete Riesling GG aus dem Iringer Winklerberg. Ja. Ich glaube, das machen die gar nicht mehr. Aber nur, also weil oder vielleicht bei der Neuklassifikation. Egal, also der ist im Riesling-Bereich jetzt raus. Aber eigentlich sind es nur Schloss Johannisberg so richtig voll und ganz wegen der Qualität rausgegangen. Reingegangen sind in den 15 Jahren auch nur ganz wenige.
Ja.
An der Mosel kann man, egal wie es jetzt war mit dem Wann, wo, wie, was, kann man sagen, zwei sind da reingegangen, nämlich Van Volksem und Schloss Lisa. Einfach, Van Volksem ist kurz vorher erst gegründet worden und Lisa ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen später gegründet worden. Egal wann jetzt die anderen irgendwie als GG Blue Chips dann da waren. Dann
oder nicht, ja.
Die beiden waren am Anfang nicht da, die sind dazugekommen. In Rheinhessen ist keiner dazugekommen. Also Schätzel ist natürlich kurz davor, aber außerhalb einer bestimmten Blase ist Schätzel nichts, wo du sagst, ja klar.
Das ist doch echt schwierig immer zwischendurch. Ich, ja,
in der Pfalz ist Rings reingekommen. Das ist ein klassischer Blue Chip, an der Nahe vielleicht gut Hermannsberg. Aber das Interessante ist, alle, die ich eben genannt habe, es ist immer die gleiche Geschichte. Junge Menschen machen ein ganz neues Weingut auf oder Quereinsteiger kaufen ein heruntergewirtschaftetes. Ja. Es geht alles neu. Es wird kein Stein auf dem anderen gelassen, es wird alles umgekrempelt, also Rings haben überhaupt erst auf Flaschenvermarktung umgestellt. Mhm. Schloss Lisa, das haben die ja gekauft, weil das Erbe sozusagen zu klein war, damit beide Brüder das machen können. Einer macht eben Fritz Haag weiter, der andere hat Schloss Lisa dann gegründet, also eine Neugründung, ohne jede äußere Zwänge, alles so, wie man es gerne möchte. Gut Hermannsberg, die ehemalige Staatsdomäne, auch gekauft, und alles kauft, neu. Und Van Volksem, genau das Gleiche, das Weingut gab es, glaube ich, sogar gar nicht mehr, der hat einfach so das stillgelegte Weingut gekauft und neu aufgebaut. Es ist immer diese gleiche Geschichte und es ist immer alles ganz radikal. Was wir nie hören, wo nie einer in diese Blue-Chip-Liga aufsteigt, ist die klassische Geschichte, ja, 20 Jahre lang hat er geübt, jetzt kann er es.
Stimmt.
Also so gibt es nicht. Und auch selbst wenn man es nett sagt, und so, ist es sowieso schon immer besser geworden. Also Theo Minges, Achim von Oettinger, Acher Mager, Pfeffing, Kranz, können wir beliebig fortsetzen. Kranz ist sogar einer, der ursprünglich mal ein junger Wilder war, aber dann, als er so, dann ist Wein größer und so, dann werden die Schritte vielleicht etwas kleiner. Und wenn ich solche Geschichten schreibe, ich habe über viele von denen schon geschrieben, dann merke ich, die Resonanz ist ein bisschen mau. Also, wenn es nicht Revoluzzer ist, sondern irgendwie so eine langsame Entwicklung, dann wird es schon schwieriger. Und was wir auch nie hören, ist die Geschichte von den Leuten, bei dem Brot- und Butterwein, da ist ihm das Hemd näher als die Hose. Aber bei den GGs oder bei speziellen Weinen, da tobt er sich aus, da macht er richtig. Davon haben wir auch so viele. Ja, also zum Beispiel Weingut Eilendorf haben wir, glaube ich, letztes Mal ganz kurz gestreift. 50 Hektar Privatweingut. Fast nur Privatkunden. Die sind auf jeder Weinmesse. Die sind sogar hier bei der Berliner Weinmesse als einziger VDP-Betrieb. Genau. Ja, die gehen wirklich dahin, wo es wehtut, zu den Heizdecken und verkaufen alles. Und die haben mehrere Gastros und haben sie diesen Anleger jetzt aufgebaut am Rheingau. Da war ich neulich. Fantastisch und so. Und das hat alles, das ist alles sauber, das ist Rheingau-typisch, das hat häufig ein bisschen die Restsüße. Das ist halt für die Privatkundschaft. Max Schönleber macht den Keller, also Ulrich Allendorf und seine Schwester haben das Weingut von den Eltern übernommen. Seine Schwester hat einen Herrn Schönleber geheiratet, der hat auch lange den Keller gemacht. Und jetzt hat der Sohn Max Schönleber den Keller vor einiger Zeit übernommen und der brennt für Wein. Der erinnert mich eigentlich, wenn man mit ihm über Wein redet, erinnert mich total an Andreas Rings. Und der hat 5 Weine, bei denen er sich austoben kann. Den Goethe-Wein aus dem Brentano-Haus in Weiß und Rot, den Kater-Wein und die GGs. Also es sind natürlich mehr als 5 Weine, weil es mehr als GGs sind, ne? Aber GGs sind Rot und Weiß. Da kann der richtig Gas geben oder gibt der richtig Gas. Aber der Rest ist halt, wenn du 50 Hektar mit entsprechend vielen Angestellten etc. hast, dann muss der Wein halt schmecken. Gell? Da muss er schmecken.
Stimmt, damit er sich auch verkauft und das Geld bringt.
Oder auch ganz krass Julia Seifert vom Diefenhardtschen Weingut. Ja, der Vater ist so ein Apparatschik, also sehr netter Mensch, hat gerade das Bundesverdienstkreuz bekommen, weil er ist seit 30 Jahren Rheingauer Weinbaupräsident und ist ein Funktionär und so. Ja? Und der kann dir auch seine Weine nicht so richtig nahe bringen und es war immer ordentlich. Und dann kam die Julia Seifert da rein, die ist 21 gewesen, als sie ihre ersten Weine gemacht hat. Es hat so gerockt. Das sind Sachen, die habe ich im Keller. Ich kaufe die Sachen regelmäßig, weil die so gut sind. Allerdings, bei der ist es sogar noch krasser, weil die nicht nur in der Breite funktionieren müssen, sondern da bleibt auch immer mal ein GG in der Gärung stecken. Wir haben vor einer Weile Blödsinn geredet. Ich kann dir sagen, je größer der Tank, desto wahrscheinlicher, dass es in der Gärung stecken bleibt. Da sagt ja jetzt jeder Önologe, was für ein Scheiß. Aber was natürlich die tatsächliche Logik dahinter ist, in den großen Tanks steckt das, was das Geld bringt. Und das hat häufig ein bisschen mehr Zucker in Deutschland. Ja, und dann sagt man halt, ja, ist in der Gärung stecken geblieben. Ich will ihr jetzt um Himmels Willen nicht unterstellen,
dass
sie aber der aktuelle Schlenzenberg mit 7,1 Gramm Restzucker beispielsweise, der hat mich jetzt nicht so geflasht. Der andere Namen kann ich mir immer nicht merken. War wieder 2,3 Gramm Zucker. Ein Mega-GG, habe ich gefragt. Warum? Und sagt, ja, in der Gärung stecken geblieben. Aber wenn ich über sowas schreibe, das interessiert tatsächlich kaum jemand. Worüber wir ein andermal reden müssen, ist, wie bewertest du das? Wenn du weißt, diese Trauben waren total gleich gut, es ist alles gleich gemacht worden, es ist in den Keller geholt worden, eins ist wild, 2,3 Gramm Restzucker, eins ist ein bisschen zugeschminkt, 7,1 Gramm Restzucker und du weißt das aber alles. Wie viele Punkte gibst du denn? Was ist denn da die Differenz? Wo ist denn? Das machen wir ein andermal, das machen wir heute nicht auf.
Das ist spannend, ja.
Ich würde es mal so sagen, ich lobe diese Weine gerne und dann freuen sich die Winzer auch, aber sie verkaufen nicht mehr und allzu viele sollte man davon auch nicht loben, sonst gucken dich die Leser komisch an. Weil, wenn wir ehrlich sind,
reden wir
ein Verkostungsbericht zum Beispiel aus Wiesbaden ist ein Slalomrennen mit einer begrenzten Zahl von Stangen. Also diese Stangen sind eben die eben genannten Dönhoff, Emre Schönleber und so weiter. Du darfst da gerne mal ein, zwei dazustellen. Aber wenn du noch mehr dazustellst, ist alles, was passiert, du verlierst Sekunden.
Ja.
Und du kannst auch da weiträumig drumherum wedeln und deine Punkte ganz breit verteilen, kannst dir aber auch sparen. Du kannst auch in einem relativ engen Korridor punkten, drumherum wedeln, bist du nachher Erster unten im Ziel. Ist den Lesern nicht so wichtig. Das war Teil eines der Publikums. Beschimpfung.
Ist dem Leser nicht so wichtig.
Viele möchten bitte über die üblichen Verdächtigen lesen.
Ja, na
paar
klar.
Heiße Newcomer gerne.
Ja, die Überraschung,
bitte mit,
du brauchst
bitte
Überraschung.
Bitte mit Sexy Story.
Ja, ja.
Oh, und die Eltern haben noch fast gemacht und so, aber nicht mit, ja, da hat er sich jetzt mal ausgetobt, er macht zwar sonst gerne 7 Gramm Restzucker, aber das ist nicht so toll.
Krimi ist heute aber echt ab.
Ja, es tut mir leid. Der zweite Punkt, den ich nochmal sagen muss, das haben wir auch viel zu kurz, das ist, wie gesagt, lose Enden. Viele der Leser hätten gerne sehr kritische und geizige Kritiker.
Ja.
Und da wird es extrem paradox. Das ist nur in Deutschland so. Und ich bin ganz froh, dass ich vor ein paar Folgen mal über Patriotismus gesprochen habe, dass ich kein Problem mit dem Begriff Vaterland habe und auch nicht unglücklich bin, dass ich hier geboren bin und so. Ne? Weil ich arbeite mich da nicht dran ab. Aber nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Eins, das dir gefallen wird. Du hast es schon leer gemacht, ne?
Ja.
Soll ich nochmal nachschenken?
Ja.
Das ist, ich muss auch mal kurz hin.
Ist gut. Ist gut, aber es ist, ich glaube, es ist deutsch. Es hat so ein schönes Schmeckerli.
Ein schönes Schmeckerli?
Ein schönes Schmeckerli.
Trifft es sehr gut, finde ich.
Ein bisschen wenig, es könnte ein bisschen mehr Tannin haben, so. Aber kommen wir später
zu. Also, wo waren wir? Wir waren bei dem Beispiel, das dir gefallen wird. Wenn wir jetzt eine Arrivage-Probe machen würden mit Meursault Premier Cru.
Ja.
Also Burgund, Weiß, Chardonnay in einer Region, die hat kein Grand Cru. Wir sind noch nicht bei Montrachet, bei den ganz dicken Dingern, sondern wir sind breit aufgestellt. Und das geht auch bis 650 Euro, so ist es nicht.
Ja, ich weiß schon.
Aber
ja, ja.
Weißt wenn du, man, klar, aber vielleicht will. Nicht jeder Hörer, ja, wenn man will. Also Cailleret und Charme von Costouri, da sind wir dann locker da. Und
ganz locker.
Wir stellen die jetzt mal alle irgendwie auf. Und das Burgund, darüber reden wir heute auch nicht, das machen wir auch ein andermal, ist ja krass nach Geld sortiert. Du brauchst ja überhaupt keine Ahnung, sondern gehst in jedes beliebige Wein und du sagst, der beste Wein ist der teuerste, der zweitbeste, der zweitteuerste, ja. Geht immer so weiter. Also machen wir es jetzt so, das billigste Drittel schneiden wir einfach weg, darüber reden wir gar nicht. Und jetzt fangen wir an, die zu verkosten. Ja. Und wir sagen mal, wir haben ein gutes Jahr, wir haben kein herausragendes Jahr, wir haben ein ordentliches, leicht überdurchschnittliches Jahr. Dann haben wir klassisch, wenn wir international gucken, wie die Sachen so bewertet werden, der schwächste, weil wir haben ja schon das kleinste
Drittel sind
93 Punkte, da geht das los. Das geht dann relativ schnell. Wir sind noch nicht bei der Hälfte des Gesamtfeldes, also nicht des Abgeschnittenen. Dann kommen wir langsam in Richtung 95. Und dann halten wir uns sehr lange auf bei 95 bis 97. Und dann haben wir vorneweg noch 20 Stück stehen, die haben 96 bis 100. Weil sind die besten Weine der Welt. Wir sind zwar immer noch nicht im Grand Cru, aber ganz ehrlich, es gibt so viele Leute, die immer so einkaufen gehen, weil sie sagen, schmeckt genauso gut. Also ich vereinfache mal, es verdeutlichen. Ne? Und jetzt stell dir einfach mal vor, du gehst nach Deutschland und sagst, die deutschen Rieslinge gehören zu den großen Weinen der Welt.
Ja.
Und du gehst nach Wiesbaden, wir haben 240 Weine dieses Mal gehabt.
Ja.
Und dieses Mal muss man sagen, weil wir die ganzen Versteigerungsweine an dem einem Abend auch noch hatten. Also wir hatten Laborn, Emt, wie sie alle heißen. Pettental, Versteigerungs-G vom Keller. Es fehlte wirklich nur der G-Max. So, also ansonsten war wirklich
alles. Der ist ja nicht da. Versteigerung, der G-Max. Der
nee, genau. Der fehlte, ja, war nicht in Wiesbaden. Ja. Aber es war wirklich unendlich viel da. Brücke GG von Dönhoff. Und ja, es war wirklich ganz viel da.
Und jetzt nehmen wir mal. Sind das jetzt eigentlich unsere Grand Crus dann? Also die Grand Crus, Grand Crus?
Das sind unsere Premier Grand Crus.
Premier genau. Grand Crus, okay.
Wenn ja. man so will. Also nicht so Burgund, sondern ja, Bordeaux, da ja, würden wir ja. Premier Grand Cru sagen. Jetzt sind wir bei dem Meininger Verlag. Mhm. Ich will mich jetzt nicht an den abarbeiten, aber es ist ein ganz schönes Beispiel, weil ich nochmal geguckt habe, weil mich ein Hörer darauf angesprochen hatte, dass sie ein paar Dinge ganz anders gesehen haben als ich. Das soll hier heute nicht das Thema sein, das ist völlig okay. Der Meininger Verlag hat gesagt, 20 ist nicht so gut wie 19. Wir haben in 20 nur als Maximalpunktzahl 96 Punkte vergeben. 19 haben wir 97 Punkte gegeben. 18 weiß ich nicht so genau. Der Meininger Verlag ist auf der einen Seite relativ großzügig, weil die reihenweise 95, 96 Punkte vergeben.
Ja, ja.
Aber sie haben in den letzten Jahren in Wiesbaden nichts über 97 oder sowas vergeben. Da gibt es eine ganz einfache Deutung. Also entweder die Jahrgänge waren alle scheiße, oder Riesling ist halt einfach kein großer Weißwein der Welt. Wenn vier Jahre lang die Besten des Jahrgangs präsentiert werden
und keiner hat an die
und 100. Keiner hat auch nur 99, ja. Sorry, das also guckt man dann mal so.
Ja.
Boah, ist nicht.
Ja, stimmt.
Ich weiß, die RAF ist anderer Meinung. Ich bin übrigens auch anderer Meinung, durchaus. Also wenn ich da so in Wiesbaden bin, klar muss da ein paar Mal 100 her. Also in 4 Jahren mindestens. Ob nun jedes Jahr, können wir drüber ja, reden.
Aber ein bisschen was sollte schon dabei sein.
Bisschen was
schon dabei. Und gerade wo die Jahre so gut werden immer. Also...
Genau, wir haben ja.
Wir sind ja nicht mehr, wir genau. sind nicht mehr vor 20 Jahren, wo ja. das Wetter so scheiße
ist. Also, es ist spannend, dass ausgerechnet ja. diejenigen, die gerne hören wollen, dass Riesling zu den großen Weißweinen der Welt gehört, die Verkoster am besten finden, die das Gegenteil behaupten. Das ist schräg, oder?
Ja, das stimmt.
Das ist schwer schräg, da muss man das Publikum gar nicht beschimpfen. Da kann man dem Publikum auch sagen, könnt ihr vielleicht mal ein bisschen nachdenken. So. Aber ich sag dir auch, warum das nicht okay. so auffällt.
Das ist aber schon wieder 20 Hörer weniger diesen Monat. Das ist ja schön. Manchmal weiß ich, wie wenig es am Ende sind. Wir haben noch einen. Nana, das freue ich mich jetzt schon. Sehr schön.
Ich sag dir mal, woran das liegt.
Prost, Flo.
Stimmt. Warum fällt das nicht auf? Das liegt am Einkaufsverhalten. Das Einkaufsverhalten, ja. und jetzt reden wir auch wieder ganz viel über mich. Also keine Sorge. Ja. Ja, das klassische Einkaufsverhalten der RAF und aller Sympathisanten ist, 30% der GGs, die du kaufst am Ende dieses ganzen Zirkus, sind GGs, die du kaufst, egal was die anderen drüber schreiben. Das sind die GGs, die du sammelst. Die kaufst du jedes Jahr. Bei mir war das Emmerich Schönleber, Frühlingsplätzchen Heimberg, habe ich sogar 2010 gekauft. Und dann war das Uhlen R von Heimann Löwenstein. Das habe ich irgendwann mal wieder aufgehört.
Warum?
Aber es ist, ich meine, Heimann Löwenstein, Quatsch, ja, Heimann Löwenstein auch. Die drei habe ich sogar in Magnums gekauft. Weil man hat da noch so die Idee, ja, irgendwann mache ich mal eine 10 Jahre ja. aus Magnums. Ja, wo soll ich denn die 25 Leute hinnehmen, die das saufen? Ja,
also, na, und vor allen Dingen, die dann auch nichts anderes wollen.
Als, ja, ja, macht ja. man nie, nee. Aber nee, ich habe halt mal angefangen. Ich habe tatsächlich aber 2000, als ich nach Gibraltar gegangen bin, habe ich damit dann aufgehört, mit den Magnums wenigstens. Aber ich habe immer noch,
wenigstens.
Verstehe. Also 30% gehen da rein. Dann gibt es 2, 3 Newcomer, was ich eben so erzählt habe, wobei diese Newcomer eben vor allem so Sachen sind wie Oettinger oder sowas. Mhm. Also was schon ziemlich massiv gefeiert wird, dass da einer mitkommt und Diefenhardt kauft, das kannst du knicken. Ja? Also
ja, das stimmt.
Das muss ich kaufen. Aber ich mach's ja. Ist auch gut. Die restlichen, je nachdem wie viel du kaufst, so 50-60%, 70% vielleicht, die werden so gekauft, dass man aus einem Pool von Weinen, die man immer kauft, sich die Gewichtung zusammenstellt aus den Bewertungen. Also ja. keiner kauft die ganzen 7, sind es glaube ich, Bassermann Jordan gegäst, die 6 von Buhl gegäst, die 6 Schäfer Fröhlich gegäst.
Niemand, ja, das stimmt.
Niemand. Ja. Also da guckst du mal, welchen nehme ich denn jetzt? Nee, jetzt nehme ich mal den von dem und den von dem. Genau. Oder du sagst, aber dieses Jahr kein Christmann, sondern nur Rebholz oder umgekehrt oder wie auch immer. Das sind alles Sachen, die machst du. Wenn du das dann alles in den Keller schmeißt, in der Kellersoftware steht das nicht drin. In der Kellersoftware steht auch nicht drin, Felix Bodmer hat diesen Wein 96 Punkte gegeben und Sascha Speicher 97 Punkte. Das steht da alles nicht drin. Da steht nur drin, hast du gekauft. Wenn du dann nach 7, 8 Jahren die Sachen rausholst mit deinen Kumpels, man macht mal so ein bisschen kleine Schau, mal gucken, wie ist denn der Jahrgang, so erstes Antesten, ja. 8 GEGs, machst du auf, kommt so ganz gut, alle, yeah, Weltklasse, super. Weltklasse heißt, sorry, international, da gibt es auch kein Vertun, 96 bis 100,
ja,
also all das, stimmt. was die Geizhälse nicht rausrücken wollten, ja. aber steht ja nicht mehr drin, warum du jetzt gekauft hast. Also Ist einfach nur, super, haben wir gut gekauft. Habe ich zwar nicht gemacht, aber hey.
Ich hab's.
Also die Punkte stehen nicht im Buch. Nach 7 Jahren weiß keiner mehr, warum und wie und weshalb. Und alles in Weltklasse. Ja, wozu brauchst du denn da noch einen geizigen Kritiker? Ja, es ist ganz einfach. Das ist so diese deutsche Mentalität. Das ist wirklich eine deutsche Mentalität. Dieses, ich lasse noch Platz. Es könnte ja noch was Besseres kommen.
Das stimmt.
Deswegen gelten wir übrigens weltweit auch als das Top-Genießervolk. Ironie off.
Ja, ja.
Also, ja, stimmt. Mein Leben ist voller 100-Punkte-Weine. Weil wer, wenn nicht ich, verdammte Axt. Also, es ist so, ich habe so oft am Anfang Weine getrunken und dann gedacht, ja, könnte was. Und dann trinkst du immer weiter und denkst, ey, der war immer noch so gut, der war immer noch so gut, der war immer noch so gut. Und irgendwann sagst du, hätte ich dem noch 100 Punkte gegeben, wenn ich dem nur 6 Punkte, muss ich alles andere abwerten. Nein, du kannst auch nachträglich einfach mal sagen.
Aufwerten.
Aufwerten. Mein Schlüsselerlebnis auch da, meine erste Raritätenprobe im Weingut Robert Weil. Es wurden zum Start, es ging ja runter bis 21 nachher, es wurden zum Start mal so 15 aktuelle GGs gezeigt, also von 98 bis 2013 oder so. Dann kam der 2004er und ich hatte den schon ein paar Mal getrunken. Ich fand den sowieso super und dann fand ich den wieder so super und neben mir saß Dirk Würz. Der hat da kurz dran genippt und gesagt, wir brauchen eine neue Flasche, die ist nicht in Ordnung. Ich, so, ich war gerade bei 98 Punkten und er sagt, die Flasche ist nicht in Ordnung. Ich so, was ist nicht in Ordnung? Ja, der strahlt nicht so, wie er strahlen kann. Der Wein hat keinen Fehler, aber ist ein bisschen belegt. Kam eine neue Flasche und dann war ich, lag ich komplett da. Und dann saßen sie ja dann, all die Großköpferten, kann man auch nachlesen, da war ich echt eine ganz kleine Nummer. Da saß dann Joe Payne, die Chefredakteurin von Gourmillon und Co. Die haben mich teilweise nicht mal gegrüßt. Und dann habe ich mal so ganz doof in die Runde gefragt, aber wenn jetzt hier gerade alles still würde, so, warum sind denn das dann keine 100 Punkte? Und alle so, 100 Punkte. Und dann sind wir so, hey Leute, für mich sind das 100 Punkte.
Ja, also, das ist
immer noch mal warten. Und seitdem lebt es sich so schön. Ja, Wittmann, 2-4, Moorstein haben wir zusammengetrunken, ist auch 100 Punkte. Fertig aus, ist doch ganz einfach.
Ja, und warum nicht?
Tut überhaupt nicht weh.
Ja, warum nicht?
Das also für mich ist mein Leben 100 Punkte. Aber wenn du das veröffentlichst, das ist was anderes, weil dann übernimmst du Verantwortung. Weil wenn du 100 Punkte schreibst, das steht im Buch oder in der Software. Also keiner schreibt dem Meininger 96, Bootmann 95, aber Stuart Piggott hat dem 17er Dälchen 100 Punkte gegeben. Das steht bei allen, die ihn gekauft haben, aber im Buch oder in der Software.
Und die fragen sich immer noch, warum?
Weiß ich nicht, ich habe ihn seitdem nicht mehr gehabt. Also vielleicht, das will ich nicht ausschließen, aber wenn der in 7 Jahren nicht performt,
dann
sagen die, und ich habe den damals gekauft, weil Piggott dem 100 Punkte gegeben hat.
Stimmt.
Also 100 Punkte heißt Verantwortung übernehmen. Und das ist dann schon schwierig. Das gebe ich gerne zu. Ich will dazu ein Beispiel geben.
Wollt's natürlich,
Höllenfahrt im Mühlenberg GG von Dönhoff, glaube 2018. Das hat, glaube ich, 2017 Premiere gehabt. Liebe Leute, seht es mir nach, guckt es nach, sonst ist es vielleicht 16, 17, keine Ahnung. Im Jahr, in dem es Premiere gehabt hat, habe ich es für den Gourmillot verkostet und habe so ungefähr notiert, dass, ob das ein GG sein muss. Es gab zwar 91 Punkte oder so, aber das wäre als erste Lage auch ganz gut aufgehoben. Ein Jahr später probiere ich das und denke, boah, das sind leider 100 Punkte. Aber sowas von.
Hast du so gefeiert, ja?
Ja, und du hast es auch mitprobiert. Ja. Und dann habe ich es in die Finalverkostung gegeben und dann habe ich gesagt, das kannst du den Kollegen nicht antun, weil das steht da ja nun im Buch letztes Jahr. Also nicht ganz so hart, aber so. Dann habe ich es mit 98 Punkten in die Finalprobe gegeben. Dann bin ich nach München gefahren, haben wir Finalprobe, war der einzige Wein, den ich erkannt habe von den ganzen Sachen. So. Ich dachte, das ist mein Höllenpfad, das ist so schön, das ist, glaube ich, schon. Habe ich wieder 100 gegeben, habe ich mich getraut und so. Und dann rief mich nach der Finalprobe die Chefredakteurin an, sagte, weil ich musste das ja noch für meinen Text dann sozusagen, würdest du dir was ausmachen, den auf 99 aufzuwerten, weil er zweiten Platz oder dritten Platz gemacht hat? Also, ey, von mir aus können wir den mal 100 geben. Also ich sehr gerne. Aber ich verstehe, warum du das in Deutschland mit diesen Lesern, um sie nicht zur Ruhe kommen zu lassen,
nicht mehr hören.
Lieber sagst, nee, dann lieber übernächstes Mal 100 Punkte, nachdem wir letztes Jahr geschrieben haben, war vielleicht kein. Auf der anderen Seite, es ist so normal, es wäre normal, dass man jedes Jahr das bewertet, was im Glas ist. Da kommen wir gleich nochmal zu.
Nur das stimmt, das wäre super.
Schließen wir es mal kurz ab. Also die RAF sagt, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Geizig bewerten, aber die Fahne des Rieslings als weltgrößte Weißweinrebsorte zusammen mit dem Chardonnay hochhalten. Und mein Empfinden persönlich ist, Texte, die das machen, lesen sich komisch. Sag ich mal einfach so. Es ist nicht so, dass alle kritischen Kritiker das so machen. Das stimmt. Ja. Einige sagen auch einfach, nee, Riesling ist nicht so weit. Aber dann verstehe ich nicht, also das wäre dann für mich jetzt kein Einkaufsratgeber, einer, der sagt, das ist sowieso keine große Rede. Also das, weißt du, was ich meine? Ja? Dritter Punkt, dritte Beschimpfung. Die Deutschen sind auch da total special. Nämlich von dem, was ist im Glas. Weinbewertung ist für die Deutschen immer so eine Art Portfolio-Bewertung. Die Deutschen tun sich wahnsinnig schwer mit der Idee, dass Weinkritik wirklich nur die Bewertung des Inhalts des Glases ist. Übrigens auch die deutschen Kritiker. Ganz oft liest du, ja, da hat der Winzer zu viel gewollt oder so. Das, sowas hat Parker nie geschrieben.
Das stimmt, das hat er nie.
Reden wir mal eine Sekunde über Parker. Für die meisten unserer Hörer, die ja jünger sind als wir, ist Parker irgendwie dieser Bösewicht, der die Weinwelt parkerisiert hat. Darüber reden wir auch noch ein andern Mal. Mit Michel Roland und Riccardo Comarella und so. Das machen wir alles ein andern Mal. Aber die Frage ist ja, wie ist Parker denn eigentlich so ein Star geworden? Ist ganz einfach. Schnappt euch mal die ersten 15 Wirkungsjahre Parkers, 82 bis 97. Legt euch mal die 5 Premier Grand Crus, also Lafite, Latour, Margaux, Mouton und Aubryon, in der Zeile und in der Spalte die 15 Jahrgänge. Und dann guckt ihr mal, was ihr so an Gesetzmäßigkeiten findet. Und dann macht ihr ganz schnell dicke Backen, ihr findet gar keine. Also nehmen wir mal Latour. 82 gleich mal eingestiegen mit 100 Punkten. Ja. 95er Latour hat, glaube ich, 96er hat 99 Punkte, aber der 89er hat 89 Punkte, der 88er hat auch 89 Punkte, 93 Punkte für 1990. Es ist auch nicht so berühmt, weil er ja nicht ganz gut war. Im nächsten ging es, glaube ich, sogar runter auf 88. Und das könnt ihr drehen und wenden, wie ihr wollt. Ihr findet kein, in den Nullerjahren gibt es das schon, aber in diesen Jahren findet ihr kein Jahr, wo ihr die Spalte runtergeht und überall steht 100.
Das stimmt.
Ja, weil er sagt, Jahrgang war super, mache ich mir jetzt einfach. Und ihr findet keine Spalte, wo ihr sagt, das ist jetzt bestimmt sein Lieblingsweingut. Weil er einfach gnadenlos gesagt hat, das sind 89 Punkte.
Mag ich nicht. Was da im Glas
ist. Und in Deutschland wird immer so gerne. Und er hat dann übrigens auch nicht gesagt, der Winzer hat das gemacht oder diesmal. Er hat einfach gesagt, der Wein zeigt sehr viel Holz. Er hat nicht gesagt, der Winzer hat zu viel Holz. Er hat gesagt, immer nur der Wein. Parallel wurde das gerne auch mal neu bewertet. Jedes Jahr bei der Arrivage. Es wurde ja bei der Primeur-Kampagne bewertet und bei der Arrivage nochmal und häufig dann nochmal 3-4 Jahre rein. Da wurde auch gerne mal was verändert und zwar teilweise auch sehr stark über
das
die.
Das ist super. Du kriegst, und das kann ich sagen, du kriegst heute einen Wein, ja?
Ja.
Der hatte in der Erstbewertung, hatte der 89 Punkte und wurde dann 12 Jahre später oder 15 Jahre später hoch besetzt auf 97.
Ja.
Und das ist mega. Ich finde das...
Was der Mann aber gemacht hat, ist, er hat das bewertet, was
im Glas war.
Und schon der nächste Jahrgang konnte 100 Punkte haben. Und in Deutschland wäre so eine Matrix total langweilig. Wenn du da die Großen nimmst, also Schlossberg, Kirchenstück, G-Max,
und
du nimmst
sehr 15, nah beieinander.
Das ist 93 bis 100 Punkte, also 100 mal selten, ja. 199 sehr selten, aber eigentlich ist es immer so, 94 bis 97 ist, hast du 70% der Wertung über alles. Ja, dass da mal einer reinhaut und sagt, 89 Punkte für einen Schlossberg, den Shitstorm überlebt er ja gar nicht. Ja,
stimmt.
Da sind wir tatsächlich nicht so gut.
Dazu, den Shitstorm überlebt er nicht.
Reaktion auf unseren Podcast. Sascha schenkt mir einen teuren Wein ein. Ich finde den teuren Wein nicht so gut. Klassische Reaktion bei uns.
Kommt ab und zu vor.
Super, kommt ab und zu vor. Super. Felix, ich finde das gut, dass du immer all in gehst. Dass du dich vorher so weit rauslegst, dass du nicht anfängst so ein Schwadronieren, damit du hinterher wieder rauskommst. 97er Triebaumer war das, glaube ich, was du mir eingeschenkt hast. Oder welcher? Nee, 2007. Und ich gehe all in und sage, du deckst es auf und ich sag. Aber dann ist, ich überlege, was kann es denn sein? Habe ich jetzt irgendwie Zunge kaputt? Nee, ist halt, wahrscheinlich ist er hinüber. So, klassische Reaktion bei unseren Hörern ist, ja, ich habe den auch noch im Keller. Ich guck mal. Ne? Und dann kommt eben zum Beispiel Walter und sagt, ich bin sofort in den Keller gegangen, habe den rausgeholt. Eine Woche später war die Gelegenheit da, habe ich getrunken. Ich hätte mich ja so gerne jetzt hier hingestellt und gesagt, du hast Unrecht. Aber leider, gleiches Ding. Schade, jetzt habe ich dann noch einen. Mal gucken, was ich damit mache. Das gibt es ganz oft. Zweimal war die Reaktion unserer Hörer komplett anders. Das eine Mal war, ja, aber Sascha hat ihn ja gemocht. Weißt du wo? Na? Bei dem 100-Punkte-Bassermann-Jordan, den ich für einen guten Ortswein gehalten habe. Okay. Ja, aber Sascha hat ihn ja gemocht. Und so. Keiner irgendwie so, ja, vielleicht ist er nicht so gut. Und das andere Mal, ja, wo kann das denn gelegen haben? Vielleicht der Korken, vielleicht dies, vielleicht das. Breuer Schlossberg 16, den du nicht mal Urlaub zu Ende trinken mochtest. Also genau in dieser Liga ist auf einmal alles anders. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass die Leute in Deutschland immer denken, wenn das jetzt schlecht ist, dann ist auch alles Alte schlecht und alles zukünftige, weil in Deutschland immer das Weingut mitbewertet wird. Wir haben alle ganz viele GGs im Keller und denken dann immer so, oh, wenn der jetzt tatsächlich sagt, hier Weingut XY, das ist ja gar nichts dieses Jahr, dann sind ja meine 40 Flaschen, die ich noch im Keller habe,
nicht mehr wert. Und vor allen Dingen nichts mehr wert.
Ja, das ist auch so. Der deutsche Sekundärmarkt reagiert auch immer auf das ganze,
genau, alles.
Auf das ganze Weingut. Ja, ne? Während der internationale Sekundärmarkt sagt, der Wein hat 100 Parker-Punkte. Hier, Sassicaia, guck dir mal die Sekundärmarkt. 85er Sassicaia ist es, glaube ich, mit 100 Parker-Punkten. Ne? Also heute ist es sowieso außer Rand und Band. Aber selbst als das alles noch bezahlbar war,
ist das,
hat der 350 gekostet und der 86er hat 90 gekostet. Mhm. So. Und der Primärpreis für einen Elber war auch 108.
Ja, ja.
Also es ging immer nur um den
einen Wein.
Wein. Ja. Das ist bei uns anders.
Das stimmt.
Man kann das also sagen, die RAF möchte gerne,
wiegt
mich, Weinkritiker, du musst mich in Sicherheit wiegen.
Ja, ja, das stimmt.
Meine Kellers, die müssen, ja, erinnert sich mal, als wir in der 2007, 10 Jahre danach Probekeller auf dem letzten Platz hatten. Hey, was mussten wir uns recht
machen? Ja, das stimmt.
Aber das war nur der Hubacker.
Ja, ja, aber das stimmt. Das ist, gerade da ist ein gutes Beispiel. Das ist alles gut. Immer ist es gut. Immer, immer, immer erzielt es auch den gleichen Sekundärmarktpreis. Egal wie das Jahr war und sowas. Das ist immer gleich teuer. Ja. Niemand redet bei dem über
Jahrgangsschwankungen.
Über Jahrgangsschwankungen. Wohl wahr. Stimmt, das ist ganz erstaunlich. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Das stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das so ist. Stimmt.
Und all dieses führt dazu, wir haben immer das Leitmotiv deutsche Weinkritik. Teile der deutschen Weinkritik sind nicht sehr unabhängig, das stimmt. Die kuschen aber nicht vor Anzeigenkunden oder vor renitenten Winzern, die kuschen vor den Lesern. Die haben die Hosen gestrichen voll. Und das gilt vor allem für die, die gedruckte Produkte verkaufen. Weil die werden richtig abgestraft, nicht von den Winzern oder den Anzeigenkunden, sondern... Also die verkaufen eh schon so wenig und die Winzer und Anzeigenkunden sind dann halt weg, wenn gar nichts mehr verkauft wird.
Das stimmt.
Und die reden, glaube ich, vor allem dem Leser nach dem Mund. Und es gibt ganz viele unabhängige Leute. Raphael, Prive. Bei Sam würde ich mir wünschen, dass er bis zum Ende blind durchprobiert, weil da wird immer am Ende korrigiert. Das sage ich ihm aber auch, habe ich ihm auch schon ins Gesicht gesagt. Ich habe auch schon bei ihm auf der Couch gepennt und mich mit ihm gestritten sozusagen. Also das ist jetzt keine Kollegenschelte. Ja. Lieber Freund, um Himmels Willen, das ist unser Dauerthema sozusagen. Ja. Bei Parker hat übrigens nie jemand gefordert, er möge blind probieren, weil das immer scheißegal war. Der hat sogar auf dem Chateau probiert über 89 Punkte. Das war völlig egal. Ich spiele jetzt mal den Partypooper. Ich gebe jetzt mal Futter da rein. Also, ich glaube, das Niederberger Ding ist am Ende. Und wir können da mal offen drüber reden, weil Sascha und ich auch gerade ein fürchterliches Erlebnis hatten. Und ich muss vielleicht jetzt für ein paar Leute natürlich erstmal den Insider-Talk auflösen. Achim Niederberger, vor, ich glaube, 5 Jahren verstorbener Unternehmer aus Deidesheim, hatte sich zum Ziel gesetzt, die Andreas Jordansche Erbteilung aufzuheben. Der hat Weingüter gekauft. Andreas Jordan ist der Winzer, der diesen Kometenjahrgang 1811 im Weingut Bassermann-Jordan vinifiziert hat. Das hieß damals nicht Bassermann-Jordan. Bassermann war sein Schwiegersohn. Der hatte keine männlichen Nachkommen. Und aus dem Weingut von Herrn Jordan ist entstanden das Weingut Reichsrat von Buhl, das Weingut Dr. Deinhardt und das Weingut Bassermann-Jordan.
Ja.
Und der Niederberger hat alle drei gekauft, hat das Weingut Dr. Deinhardt umbenannt in von Winning. Das hat auch noch so einen Namensbezug zu damals, ich weiß nicht mehr was. Wobei von Winning noch Weine in einer Dr. Deinhardt-Linie macht. Das sind die Stahltank ausgebauten Sachen. Die Holzfass ausgebauten gehen unter von Winning. Und er hat in all diesen Weingütern sehr viel investiert in die Immobilien. In dem einen hat er das Gutshaus in ein Boutique-Hotel umgebaut, in einem anderen Sternenrestaurant drin und. Und er hat dann eben Leute da reingesetzt, die die Weine nach vorne bringen sollten. Zuallererst Stefan Attmann, das war glaube ich schon 2006, 2007, der bei von Winning eben diese Neuholz-Geschichten gemacht hat. Von Winning, das habe ich vorhin nochmal nachgeguckt, hat sein erstes GG mit dem 2.8er rausgebracht.
Oh.
Und dann bei von Buhl 2011 oder 12. Mathieu Kaufmann, der Geschäftekauf bei Bollinger war und den ehemaligen Meininger-Journalisten Richard Grosche, der dort die Kommunikation übernommen hat. Und die beiden haben das umgekrempelt. Bei Bassermann-Jordan weiß ich gar nicht. Hat da, glaube ich, nicht so irgendwie hochkarätige Leute reingesetzt, sondern normal, das weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Und diese Weine haben für unheimlich viel Aufsehen gesorgt, weil er auch in die Kommunikation investiert hat und so. Er hat wahnsinnig viel investiert.
Ja.
Und man kann eigentlich sagen, erst jetzt kann man so richtig abschätzen, wie es ist. Weil wie gesagt, von Winning war der erste mit einem 2.8er. Buhl dann kam erst 2.12 nach oder sowas. Und ich weiß, dass wir viele Fans unter unseren Hörern haben, gerade von Winning. Es gibt etliche Kommentare im Blog, auch unter den Beiträgen zum Podcast, die immer davon erzählen, wie toll von Winning ist und so weiter. Und ich sage euch eins, ich habe mittlerweile so viel schlechte Weine von diesen Weingütern getrunken, die so schwach gereift sind, dass ich sage, ich glaube, das ganze Ding fällt gerade vollständig auseinander. Also erstmal, das ist kein Geheimnis, Grosche und Kaufmann sind entlassen worden, die sind nicht freiwillig gegangen bei von Buhl und da hat auch irgendein Journalist mal
den Bundesanzeiger bemüht, um mal zu gucken, wie viele Flaschen die noch im Vermögen auflisten und so weiter. Und das sind nicht nur Sekte, die da reifen.
Ja, ja.
Alle diese Weingüter haben auch Raritätenlisten, wo man reichlich, alle Jahrgänge kaufen kann ab Weingut. Und über Von Buhl wurde dieses Jahr in Dings wenig geredet. Da habe ich schon mal drüber gesprochen, dass das schwierig war. Bei Bassermann Jordan ist es so, das ist ein sehr gutes Weingut. Das ist einfach, das sind gute Weine. Die sind für mich total, die erinnern mich auch mittlerweile häufiger an Mosbacher. Manchmal ist ein bisschen Holz mit dabei, aber ansonsten ist das ist alles sehr schön. Die sind auch preislich.
Noch meistens in einem Rahmen.
Genau, das genau. Ist nur diese Monopollage, ja. die auf über 50 geht. Ansonsten ist das noch so bis 50 Euro. Aber das ist ein ganz normales Weingut, wenn du so willst. Hm. Und von Winning, da kann ich mittlerweile immer weniger mit anfangen. Also einer der besten deutschen Weine außerhalb des Rieslings, den ich getrunken habe, ist ein Sauvignon Blanc 500 von denen. Der ist das unglaublich schon, der ist gut. Haben wir hier nichts zu suchen. Ja. Aber ich habe auch schon mal ein ungeheuer 500 Riesling von denen getrunken, der in Ordnung war. Also ich habe immer wieder. Aber wenn ich jetzt sage, Leute, das fällt alles auseinander. Ich glaube da nicht mehr dran, ja. Weil, was haben wir jetzt getrunken?
Buhl.
13er?
Ja.
Vosser-Ungeheuer.
Genau. Das war, sagen wir mal, schwierig.
Wir waren drei Erwachsene.
drei Erwachsene.
Flo hat ihn mitgebracht.
Genau. Und wir taten uns...
550 Milliliter sind im Ausguss.
Ja, genau. Wir taten uns ziemlich schwer und haben sehr schnell was anderes aufgemacht.
Das war eine Katastrophe.
Ja, so kann man das sagen.
Wir haben das dann ein bisschen nachgeguckt. Da gibt es so einen Spinner mit seinem Blog. Der hat ja 2013 diesen Wein noch total toll gefunden.
Warte.
Ja, und erzählt auch immer noch, er hat so wenig zurückzunehmen. Ne? Und dann erzählt und dann 13er, was war hier irgendwie sein Wine of the Show? Ungeheuer. Allerdings drei, selbst von Winning auch noch. Von Winning, Buhl und Mosbacher waren für ihn irgendwie in der Pfalz die Weine der Show.
Mann, was für ein Typ.
Ja, Spinner. Felix Botmann, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Aber wir haben ihn uns auch angeguckt, den Wein. Wir hatten eine Woche vorher den 13er von Alex Jung getrunken. Der war viel heller. Der war unglaublich dunkel.
Der war pissdunkel, kann man sagen.
Ja, das war schlimm.
Das war ganz schlimm.
Es lag auf der Hand, das Lesegut war nicht so ganz sauber. Und dann gibt es dieses Thema, da reden wir in andermal drüber, Kohleschönung. Kannst du im ersten Jahr tatsächlich nicht schmecken. Ist keine billige Ausrede. Könnt ihr auch mal Winzer fragen, die sagen, das ist ja das Gefährliche an der Kohleschönung. Du kannst halt nicht im Most schmecken, wann du zu viel machst. Das schmeckt erstmal gut. Und nach einem Jahr fallen die in so ein Loch. 2006 gab es das in Deutschland flächendeckend. Yes. Hast du Weine gehabt, die waren irgendwie strahlend schön am Anfang und nach einem Jahr waren die platt, hatten so ein Loch in der Mitte. Das ist dieses Aktivkohle-Loch. Und deswegen lassen die meisten Winzer bei GGs geil. Und sowas, bei reifefähigen, die Finger davon. Ich finde das völlig in Ordnung bei einem Gutswein, weil der ist ausgetrunken. Das ist
dann nach einem Jahr, ja, völlig.
You know, bevor du die Trauben wegschmeißt, um Himmels Willen. Aber bei einem GG... Jetzt sind wir wieder da, wo wir letztes Mal waren. Der Winzer muss ja nur sagen, den haben wir nicht geschönt und ich stehe da wie ein Trottel. Aber nee, Leute. Und wenn du ihn zu doll schönst, dann wird er auch nicht mehr dunkel. Ist klar, so doll war der nicht geschönt. Yeah. Klar, dann würde er nicht mehr dunkel werden. Aber ich habe auch ein paar 2,6er lange liegen lassen. Muss man auch sagen, Hafenclub 2008, Hafenclub, Vierhäuser Hafenclub in Hamburg. Weinpräsentation, Hausmesse und dann, ich glaube, es war sogar Annegret Rehgartner selber da. Und dann Schatz, Hofberg und Josefshöfer und Co., Reichsgraf von Kesselstadt, GGs aus der Magnum und alle schon tot.
Scheiße.
Und die wussten das. Also die haben das auch mitbekommen. Mhm. Kannst du nur, also mehr oder weniger tot, kannst du nur noch sofort in die Gastro verkaufen und sagen, schenk das morgen aus. Dafür war es noch wirklich gut, aber das ist halt krass, hast ein ganzes Jahr gearbeitet, hast gedacht, du hast gerettet.
Ja, gut,
dann warst du ein bisschen viel Kohle und alles weg.
Auch alles hin.
Gut, also... Die klassische Reaktion. Und jetzt kommt die letzte Publikumsbestimmung. Jetzt werden also unsere Hörer ein Jahr lang Bestände aufmachen von Winning, Dr. Deinhardt, Buhl, Wassermann. Und bei jedem, der einigermaßen gefällt, der Bootmann, der Trottel.
Ja, hat einen 15,90 Euro.
Das ist das Thema bei der Portfolio-Bewertung. Da waren wir ja vorhin. Wenn einer sagt, Felix, geh aus Asien raus. Du hast 24 Aktien aus Asien. Der Markt ist heiß und ich gehe da raus. Und anschließend büßen 18 Aktien 15% ein. 2 Aktien halten sich einigermaßen stabil. Und 4 Aktien machen nochmal 10%. Und ich poste einen Screenshot von den 4 Aktien und sage, mein Anlageberater ist gefeuert. Dann bin ich ein Idiot.
Ja,
also stimmt. Man muss mal erst, natürlich wird nicht alles schlecht sein. Da wird etliches dabei sein, was gut ist. Aber wir reden ja, das haben wir eben gesagt, die einen machen 6, die anderen machen 7, die anderen machen 5. Wir reden also jedes Jahr über 18 GGs, über 8 Jahre. Das sind 18. Mhm. Ja, das sind ja so viele GGs. Ich wette, wir finden sogar 10, die richtig gut sind. Aber...
So, nicht alles.
Ich habe für mich entschieden, jetzt. In Wiesbaden bin ich Abgesandter der RAF. Also weil bist du jetzt sauer oder so? Nee, bin ich nicht. Kann alles so bleiben, ist in Ordnung. Ich habe für mich einfach entschieden, nach Wiesbaden zu fahren, um Anhaltspunkte dafür zu suchen, dass Chardonnay das viel besser ist eine Vergeudung von Lebenszeit.
Das stimmt.
Wenn du da hinfahre, ja, bin ich RAF Total. Ich habe dieses Jahr von 240 ausgeschenkten Weinen 30 für Weltklasse befunden. Das ist so weit hinter Meursault, dass ich mich eigentlich schämen müsste. Aber es wurde gerne darüber diskutiert, dass ich ja sozusagen, weiß ich nicht, Euphorie besoffen bin. Nee, Leute. Das ist mir aber auch egal. Ich habe nämlich auch beschlossen, ich werde auch Verantwortung übernehmen, sozusagen. Ja. Ich punkte nicht in Wiesbaden, ich werde auch keine 100 Punkte raushauen. Ich werde mir was überlegen für die Zukunft, wenn ich wieder hinfahre, dass ich mir vielleicht die besten Weine doch nochmal bestelle und nochmal mit dir und ein paar Leuten hier nachverkoste, dass wir die
dann
auch wirklich so doll feiern,
dass es klar ist.
Ja, weil man muss auch dazu sagen, Sascha hat mir auch Gras im Ofen GG Weißburgunder an dem gleichen Abend serviert. Und das habe ich übrigens für Peu Fussé oder für Chablis Grand Cru mit einem ordentlichen Holzeinsatz, ja, aber nicht übermäßiger Komplexität. Der war allerdings 24 Stunden offen hier in der Karaffe gestanden. Und das ist nämlich das, du musst eigentlich, wenn du Verantwortung übernehmen willst, musst du auch
mehrfach trinken.
Mehrfach musst du über 3 Tage probieren. Ich habe immer noch Glauben an den Wein, um es willen, weil solche Phasen haben diese Weine. Aber es ist halt schwierig, wenn du ihn nur 2-mal... Da werde ich mir was ausdenken für die Zukunft. Aber liebe Hörer, wenn ihr eine bessere Weinkritik wollt, da könnt ihr auch was zu beitragen. Sagen wir es mal so.
Und wenn ihr nicht wiederkommt, es war schön mit euch.
So.
Wein. Bevor wir eine Pause machen, weil dann müssen wir nämlich tatsächlich meine Tochter abholen, weil es ist jetzt schon... Ist schon gleich
viel schneller, als ich das dachte.
19:30. Wein. Ich habe vorhin gesagt, das ist Deutsch.
Ja.
Ich würde immer noch fast ein bisschen dabei bleiben. Mhm. Ich mag ihn. Mhm. Trinkt sich gut. Das Holz ist nicht so wahnsinnig stark.
Ja.
Es hat wenig Tannin, also wenig Schmeckbares. Also ganz, wenn dann ganz, ganz leicht. Wenig schmeckbares Tannin. Ja. Es hat eine Rotfruchtigkeit, die sehr klar ist, ja, ganz sauber.
Präzision in der Frucht. Wirklich, ja.
Ja, das ist super. Das ist angereift, aber nicht alt. Also ist auch nicht ganz jung. Die Säure ist schon schön eingebunden. Das ist alles schon sehr komplex, also sehr gut beieinander. Also so 5 Jahre vielleicht, ja. Könnte ich mir vorstellen. Und ich bleibe bei Deutsch und ich glaube auch, dass es Spätburgunder ist.
Ja,
ich
finde, also diese...
Ja, dieses leicht, Rote,
weil was mir in deiner Beschreibung noch fehlt, ist auch diese schöne bluthohes Fleischnummer, die, finde ich, durchaus da ist. Also,
ja, das ist die stimmt,
Klarheit in der Frucht, das ist aber auch so eine Präzision.
Also, das ist mir ein bisschen, also für das richtig Blutige, finde ich, ein ganz kleines bisschen zu viel diese Fruchtsüße. Weißt du, also diese Frucht, die da so reinstrahlt, ist das dann...
Der schämt sich seiner Frucht nicht.
Genau, der schämt sich null seiner Frucht, ja.
Es ist Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder GG von besagtem Herrn Schönleber 2014. Das ist das kälteste Jahr im Rheingau. Aber der Höllenberg ist natürlich die wärmste Lage. Ich habe tatsächlich den 13er stehen gelassen, weil ich mir beim 13er nicht 100% sicher war, ob Max Schönleber den allein gemacht hat. Beim 14er war ich mir sicher. Das ist also von ihm. Ich finde es ausgesprochen gut.
Gefällt
mir wahnsinnig gut.
Ja, ist gut, ja.
Und es ist so diese Sache, die unterm Radar fliegt. Der Wein hat damals 34 Euro gekostet.
Kostet jetzt wahrscheinlich immer das Gleiche, oder?
48 kostet er mittlerweile. Oh. Mit 48 Euro haben sie sich jetzt ein gewisses Standing erarbeitet.
Ja.
Aber das ist weniger als Carsten Saalwächter für seinen Nicht-GG-Spätburgunder. Es ist die berühmteste Spätburgunderlage, die wir haben in Deutschland, immer noch. Also wird natürlich sich auch verschieben, aber... Trotzdem ist gerade Kesseler, nimmt 150 übrigens mittlerweile für sein.
Ja.
Ist zum Beispiel der Wein, der jeweils dann ausgeschenkt wird, wenn auf irgendwelchen Sommelier-Weltmeisterschaften mal ein deutscher Spätburgunder da stehen soll. Also das ist das Nonplusultra. Und das Abgefahrene ist, er kann sich da komplett austoben. Mir hat ein Hörer geschrieben, er war jetzt bei denen im Laden, irgendwie der Allendorf Weinerlebniswelt, weil 50 Hektar muss er vermarkten. Er sagt, da stehen GGs rum ohne Ende und der Verkäufer weiß gar nicht, was. Und sagt, ja, hier ist ein Preis drauf, ja, dann kannst du die anderen auch zu dem Preis haben. Und
ernsthaft?
Ja, und das ist denen dann an der Stelle tatsächlich mal egal. Da wird Vollgas gegeben, da wird mit nichts geschummelt oder sowas. Die Weine haben echt die gern wirklich komplett durch und... Da haben andere immer gerne noch mal 1-2 Gramm Zucker auch in Spätburgunder gegessen. Da ist 0,0 gar nichts und die Weine sind auch sehr niedrig geschwefelt, weil wie gesagt, da bleibt kein Stein auf dem anderen, aber eben nur bei den GGs und deswegen kein Blutchip.
Wir trinken jetzt gleich einen Chianti Classico, Castellare di Castellina, Isodi di San Nicolo aus der Toskana. aus der Magnum, weil ich das nur noch so habe und weil er von 1990 ist. Und ich bin gespannt. Bitteschön.
Dankeschön. Tschüss.
Cheers.
Sollen wir noch ganz kurz über letztes Mal reden? Das habe ich ganz vergessen.
Ja, los.
Du hast mir keinen Moscato Rosso eingeschenkt, sondern einen Moscato Rosa. Das hätte ich natürlich selber merken können. Ich hatte ja immerhin eine Flasche in der Hand. Also
habe ich Rosso gesagt?
Ja.
Aber es ist Rosa. Ah, okay, ja.
Rosenmuscatella. Ja. Da hätte ich drauf kommen müssen, weil diese primäre Rosenaromatik, die ich als ein etwas penetrant beschrieben habe, ist für diesen Wein sehr... Und ich habe insofern nicht das erste Mal in meinem Leben diesen getrunken, sondern ich habe ihn bisher nur aus Österreich getrunken. Ich habe ihn noch nicht aus Italien getrunken. Er ist heimisch in Südtirol, ja. Aber ich hatte ein paar aus Österreich bisher. Das ist nur so nebenbei. Also es war rosa, nicht rosa.
Hat es jemand gemerkt oder hast du nur du es gemerkt?
Ich glaube, ich habe es im Text schon richtig dann gestellt. Ja. Und es kam Feedback von jemandem, der sich sehr gefreut hat, dass wir mal wieder was Süßes gehabt haben.
Genau, das habe ich gelesen, glaube ich.
Der auch die Antwort gegeben hatte, was uns fehlte. Wir hatten nämlich noch einen Apfelsberg-Cabi, den hattest du noch gebracht. Ich hatte ja gefragt, was fehlt uns denn noch? Ich erinnerte mich noch an zwei Weine, aber es war der dritte. Und der hatte sich sehr gefreut, sagte auch, er hätte aus Südtirol noch nicht so richtig guten Rosenmuscatella getrunken, sondern auch überwiegend aus Österreich. Ich erinnere mich auch an Österreicher. Ich glaube, ich habe sogar mal einen von Kracher getrunken. Da bin ich mir aber nicht mehr.
Der wird übrigens auch serviert im Drei-Sterne-Haus Überfahrt, den wir getrunken haben.
Ja.
Das passt vielleicht wahnsinnig gut zu irgendeinem Essen tatsächlich. Ja, das ist
mit
schon
diesen Gerbstoffen und so.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Zum Dessert, also so Schokolade, könnte ich mir halt sehr gut vorstellen.
So. Gut. Ich glaube, wir machen ein bisschen. Ich wollte eigentlich was anderes erzählen, aber das hast du heute mir geschickt und das, glaube ich, passt ganz gut, gerade zu dem Thema, was wir vorhin hatten. Mhm. Punkte.
Punkte.
Punkte. Punkte passt ganz gut. Was halten wir denn eigentlich von Punkten?
Ja.
Findest du die notwendig? Findest du sie nicht notwendig?
Also ich habe
also wir sind ja so geschrieben,
wer punktet, ist nur zu faul, um vernünftig zu formulieren. Man kann das auch ohne Punkte, aber es ist...
Aber können also wir das ohne Punkte?
Bei Juryarbeit ist es... Ja, wir können das schon. Also manchmal würde man es vielleicht... Machen wir es ja auch, um das mal zu verdeutlichen.
Haben wir so in etwa... Genau.
Aber das geht vor allem darum, dass man mal sagt, so, hey, ich bin hier übrigens wirklich hoch. Wenn man den Eindruck hat, dass man die Begeisterung vielleicht nicht rüberbringt, weil man gerade ganz viel gearbeitet hat oder sowas.
Genau. Aber ich finde, da schließt sich eine gute Frage. Brauchen alle Hörer, Leser und sowas, brauchen die Punkte?
Für manche Sachen ja.
Ich glaube auch. Ich glaube das tatsächlich auch. Und ich glaube, dass sie das viel mehr brauchen, als wir in unserer Bubble das manchmal gerne hätten.
Ja, weiß ich nicht, viel mehr.
Viel mehr geht es ja. Es gibt ja schon wahnsinnig viel, ohne Frage. Es gibt ja also Dutzende und die schießen ja auch, also die schießen nicht aus dem Boden, aber es sind jetzt, also die werden auch gut frequentiert, sagen wir es mal so, alle möglichen Bewerter. Das kann man gar nicht anders sagen. Und die Leute brauchen es auch, ich glaube, die brauchen es tatsächlich auch, wenn sie nicht so drinstecken, brauchen sie es manchmal auch, um sich selber auch sicher zu sein, was sie kaufen. Ich glaube dann, wenn du nicht so tief drinsteckst, ist es für manche einfach viel einfacher mit Punkten, Bewertungen oder sowas umzugehen, um zu sagen, okay, da gucke ich mal in eine Richtung, in die ich irgendwas brauche oder will.
Aber das geht nur in dem Segment, wo die Leute sagen, das hat viele Punkte, das ist gut. Wenn du wirklich sagst, wie gut ist das, dann bin ich nicht mehr so sicher. Ich glaube auch, dass unsere Hörer beispielsweise Punkte da gut finden, wo sie wissen, wer sie gegeben hat.
Das, ja.
Also wir fallen immer wieder drauf rein, da hängen irgendwie 95 Punkte und dann denkt man, oh yeah, 95 Punkte Wine Spectator. Und dann sagt man, hii. Und dann kauft man es und dann denkt man so, okay, ich hätte mich vielleicht mal damit beschäftigen sollen, wie der Wine Spectator seine Punkte vergibt oder so. Aber ich glaube, was die Leute lieber mögen, ist Listen.
Bestenlisten in der Form, das war am allergeilsten und das mochte ich. Aber die Bewertungen funktionieren noch immer sozusagen, das ist ja auch, also Bestenlisten, dann ist es eine Bestenliste zum Beispiel aus Riesling. Ja,
ja zum Beispiel.
Oder eine Bestenliste, aber immer sozusagen zusammengefasst in einem Kontext sozusagen auch. Aber so sind ja die Bewertungen auch meistens. Also auch bei den Punkten sind sie ja, bewertet wird ja sozusagen auch in einem Kontext. Also bei einer Punktbewertung hast du ja auch eine Riesling-Bewertung. Der Riesling mit 99 Punkten ist jetzt vielleicht anders bewertet als der Chardonnay mit 99 Punkten.
Das sollte er nicht sein. Das sollte er möglichst nicht sein. Also 99 Punkte sollten einfach ganz nah an der Perfektion sein.
Dass das
die
stimmt.
Kriterien für die Perfektion und andere sind, ist okay. Also ich habe dir mal eingeschenkt vor einer Weile einen Wein, das war, glaube ich, Campo Elysio. Oder war das also einen spanischen Weißwein, der es als erster spanischer Weißwein auf die Wine Spectator Top 100 genau. Liste
gebracht
hat. Der hatte nur 90 Punkte oder sowas, weil für die Liste war Punkte nur ein Kriterium. Da ging es auch um Geld, da ging es auch um Typizität und. Und da finde ich Listen dann echt eine Kunst. Die kommt ja jedes Jahr raus, die ist gerade wieder raus. Vorgestern oder sowas war bei mir in der Inbox die Pressemitteilung zu der neuen. Und die Arbeit, die sich da machen, um diese Liste zusammenzustellen, die ist echt aller Ehren wert. Und da sind Punkte nur ein Teil. Und deswegen Punkte allein reichen nicht.
Bei der Wine Spectator Top 100 Liste, meintest du die?
Ja. Nee,
genau, da ist es tatsächlich. Der letzte Wein hat, glaube ich, mit 95 Punkten oder sowas gewonnen. Oder war es Platz 1? Das ist 96 oder sowas.
Kann also sein, aber ich finde es halt spannend, dass ein spanischer No-Name-Wein für 15 Euro mit 90
so hoch
Punkten,
in die Liste kommt.
Den ich dir auf Platz 73 landete.
Ja, das ist schon krass.
Ja, wir haben ihn ja getrunken, wir fanden ihn ja auch gut. Ich habe ihn zwischendurch auch noch in einem anderen Jahrgang getrunken, er ist wirklich gut. Wir machen jetzt keine Werbung, deswegen sagen wir gar nicht, welcher es war. Ich weiß es auch gar nicht mehr so
genau. Könnt ihr auch nach. Aber was zum Beispiel, die Frage, die ja kam, ist sozusagen, wie laufen denn diese Bewertungen, wie sind sie denn aufgeteilt?
Und tatsächlich, wir haben heute einen Leserbrief bekommen von jemandem, der sich bedankt hat fürs Podcast.
Der
ein
Binscher. Heißt so jetzt neudeutsch heißt
Binscher. Genau, und der hatte gesagt, er hätte ein Problem mit den 20er und 100er Punkten. Und ich habe dann geantwortet, das hatten wir doch neulich im Podcast, aber wenn du es jetzt bringst, ich wollte das, glaube ich, nur im Podcast machen, wir haben es aber nicht gemacht.
Genau, wir haben es
nicht gemacht. Aber wenn wir es jetzt wirklich machen, dann ist die Pizza zwischendrin da. Das ist okay, können wir auch wirklich machen. Dann machen wir die ersten 2-Stunden-Folge. Das ist in Ordnung. Komm, reden wir über Punkte. Er hatte Schwierigkeiten, 120 umzurechnen.
Er hatte nicht nur 120, sondern es war ihm insgesamt wichtig, sozusagen mal zu verstehen, wo denn sozusagen was ungefähr liegt und warum denn sozusagen manche jetzt dann 89, 19 oder irgendwie sowas haben. Ja?
Genau.
Da müssen wir erstmal drüber reden, welche Systeme haben wir denn? Wir haben das 20er-System.
Ja, wir haben das 100er-System.
Und das 100er-System. Und wir haben
natürlich... es gibt jede Menge Selbstgebaute von irgendwelchen...
Medaillen,
Bloggern und
Blogger, so weiter gibt es auch. Aber wir einigen uns das 20-100er-System, oder?
Genau,
das ist so das, was Sinn macht. Genau.
So, das Erste, was die Leute nicht verstehen, ist, das 100er-System beginnt...
Fängt erst bei 50
an. Fängt bei 50 an und das 20er bei 10. Und da gibt es ganz viele Leute, und das finde ich sehr unangenehm, ehrlich. Schon wieder Publikumsbeschimpfung. Entschuldigung.
Komm, du hast heute
auch den Traum nach Liebe Hörer, ihr seid bestimmt alle ganz anders an dieser Stelle.
Es gibt Leute, die sagen, alle anderen
sind
anders.
Wie lächerlich, wenn es erst bei 50 anfängt, dann brauche ich das gar nicht. Also, vielleicht ein kurzer historischer Obererzähl vom Krieg. Es gibt ein ehrliches Bewertungssystem auf der ganzen Welt, das ist das 100er-System. Das ist jetzt adaptiert aus der amerikanischen Schulwelt. Amerikanischen Schulwelt gibt es Noten wie im Deutsch, von 1 bis 6, von A bis F. Aber wenn Tests bewertet werden, dann werden die im 100er-System bewertet und es ist nichts anderes als die Prozent richtig.
Genau.
Und wer jetzt sagt, oh, die dummen Amerikaner, unter 50... Nein, das ist genau wie in Deutschland. Schon mal gemerkt, es gibt eine 1, plus und minus, 2, plus und minus, aber es gibt keine 6 minus. Es gibt keine 6 minus. Das ist der Grund, warum es bei 50 aufhört. Das heißt, es geht darum, Menschen nicht komplett zu demütigen. Dadurch, dass du erscheinst und mitmachst, hast du 50 Punkte, ist leider trotzdem eine 6. Aber es gibt nicht 0 Punkte. So einfach ist das. Und bei 75 Punkten ist das schwach ausreichend, also die 4 minus.
Das ist dazwischen, fehlerhaft, genau, das läuft als fehlerhaft durch.
Dazwischen könnte man sich die Mühe machen und macht man sich in der Schulwelt eventuell auch die Mühe, noch eine 5 plus rauszurechnen. Das da man es aber trinken soll und wir nichts trinken wollen, was eine 5 hat, ist uns das völlig Latte, ob das eine 5 plus oder eine 6 plus oder eine 5 minus ist. Ja, unter 75 ist Trash, wollen wir nicht trinken, müssen wir nicht drüber reden.
Ist im 10er, im 20er-System ist es dann quasi mit der 9,9, da hört es dann an,
weil ab 10 kannst du es irgendwie trinken. Wollen wir immer noch nicht trinken.
Aber es ist in der Klasse.
Also wirklich, kann man und der Gag ist, deutsche Lehrer sitzen da immer mit Umrechnungstabellen, weil wenn du eine Schularbeit bewertest, wird auch genau das bewertet, wie viele Prozentpunkte hat er denn, wenn es 40 Punkte gab, dann haben die ihre Umrechnungstabelle. 39,5 Punkte sind eine 1. Die 1 plus wären 40 Punkte.
Machen sie wirklich komplett alle. Das ist wohl wahr.
Genauso. Ja. Deswegen müssen wir uns nicht darüber aufregen. Das 100-Punkte-System ist völlig in Ordnung.
Ich muss noch mal in die Küche.
Du hast schon ausgetragen.
Ja, soll ich noch kurz warten?
Nee, ich bin ein bisschen langsamer gerade mal. Aber ich finde das auch sehr gut. Aber hol dir noch mal was.
Ich finde das auch sehr gut.
Und deswegen können wir auch direkt über den ersten Gedankenfehler sprechen, den unser Hörer hatte. Und das ist gar nicht schlimm, weil man weiß das ja vielleicht einfach nicht. Wenn natürlich das 100er-System erst bei 50 anfängt und das 20er-System erst bei 10, kannst du nicht die 20-Punkte-Wertung mal 5 nehmen.
Das stimmt, dann haut es nämlich gar nicht hin. Das funktioniert halt nicht.
Ja, weil, Entschuldigung.
Weil es gut. Weil,
ja, nee, ich bin auch schon in die Falle getappt. Da das 100er-System bei 75 Punkten anfängt, so, das 100er-System für Wein, also für Schulnoten, ja, aber bei Wein, das ist der Unterschied. Also während 10,5 Punkte im Schulsystem immer noch eine schlechte Note, ist es im Weinsystem trinkbar. Ja,
genau.
Das heißt also, 10 Punkte sind nicht 50 Punkte im 100er-System, sondern 75 Punkte im 100er-System. Das ist das Entscheidende. Ich habe ihm nämlich geantwortet, das weißt du nicht, weil ich vergessen habe, dich jetzt hier zu setzen. Wenn man 100er und 20er Punkte ineinander umrechnen möchte, dann ist die beste Möglichkeit zu sagen, wenn man eine 20er Wertung hat, dann sagt man Note minus 10 mal 3 plus 70.
Ich freue mich jetzt schon.
Aber
ich freue mich jetzt schon, der nächste, den ich bei der Verkürzung sitzen sehe, denke, der dann komisch aussieht und kurz abschweift.
Das Gemeine ist, bei niedrigen Bewertungen stimmt diese Gleichung nicht. Da würdest du tatsächlich sagen,
jetzt bin ich gespannt,
mal 2,5.
Siehst.
Und dann plus 75. Das heißt, ein 17-Punkte-Wein ist 91 Punkte. Also 17 ist nicht das gleiche wie 90. 90 ist also die magische Schwelle im 100-Punkte-System. Ab 90 fängt es an zu strahlen.
Ja.
Das ist im 20-Punkte-System eigentlich eher 16,5. 17 ist schon noch ein bisschen besser als 90.
16 bis 17,9, genau. Ja, sowas, das ist so, da fängt diese hervorragende Nummer an.
Das heißt, es gibt kein offizielles Umrechnungsding. Genau. Am besten rechnest du eben in zweimal, einmal machst du eben mit mal 2,5, einmal mal 3 und addierst entsprechend einmal 75 und einmal 70.
Wir danken übrigens für die Liste. Ich würde das noch mal kurz. Ich habe hier so eine kleine Liste, wo sie das schön haben. Wir danken Sam Hofschuster mit seinem Wein Plus.
Die machen das.
Die haben das einmal schön aufgelistet. Das ist wirklich, das mopstet man einfach tatsächlich, wenn ja, man darüber. Cool, also. Das ist ja, also wenn es gut gemacht ist, dann ist es gut gemacht. Also fehlerhaft 20er System bis 10. Mhm. Fehlerhaft im 100er System bis 75. Wollen wir alle nicht haben. Punkt runter. Brauchen wir nicht drüber reden.
Genau. Ja?
Alles darüber fängt dann an, annehmbar zu sein.
Genau.
Das heißt, auch da würden Felix und ich uns, sagen wir mal, auf einer ganz tollen Party mit wahnsinnig viel Wein und 3,8 im Turm, würde uns das nicht mehr auffallen vielleicht.
Also wenn wir das Fass auch noch aufmachen wollen, dann kann ich mir meine Skala dazu erklären. Also die kenne ich ja vom Gourmillot, die ist wirklich krass. Wenn ich Gourmillot-Verkostung gemacht habe, habe ich angebrochene Flaschen für die Nachbarn bereitgestellt.
Ja.
Das konntest du ja nicht selber trinken, ist klar. Das kamen immer die Nachbarn, gab es immer was Leckeres zu trinken. Also wenn ich einen Wein aufgemacht habe und dieser Wein war fehlerlos, aber er war nicht gut. Das heißt, er wurde auch nicht aufgenommen im Gourmillot, weil erst ab 84 Punkte wurde im Gourmillot aufgenommen. Dann ging der einfach an die Seite. Vielleicht wurde er nochmal nachprobiert, meistens nicht
hingegen. Ja, genau.
Wie bin ich auf 84 gekommen? Wenn ich mich getraut habe, den Nachbarn zu schenken. Das sind 84 das Punkte.
Können die noch trinken?
Das und dann habe ich, den Wein, du kennst mein Wohnzimmer,
ja.
Ich habe zwei Fenster im Wohnzimmer, in die linke Fensterbank gestellt. Das sind 84 Punkte. Wenn ich einen Wein so gut fand, dass ich gedacht habe, ach, da würde ich auch selber noch ein Glas von trinken, wenn hier im Laufe des Tages nichts Besseres mehr kommt.
Kommt dann die rechte Seite.
Dann kommt er ins rechte Fenster.
Das ist geil, das machen wir.
Innerhalb der Fenster habe ich aber auch noch linke und rechte Seiten. Ja? Also linke Seite, linkes Fenster ist 84 Punkte. Linke Seite, rechtes Fenster ist 86
Punkte.
Wenn ich mir nicht so ganz sicher war, wenn ich es irgendwo dazwischen fand, das sind 85 Punkte, kam es in die rechte Hälfte des linken Fensters.
Das ist geil. Wir bewerten aber jetzt in Fenstern. Das finde ich super.
Bleibt noch die rechte Hälfte des rechten Fensters. Da kamen logischerweise die Sachen rein, von denen ich mir ziemlich sicher war, dass ich davon ganz gerne ein Glas trinken würde. 87 Punkte.
Ja.
Was machst du mit 88 Punkten? 88 Punkte
geht in den Kühlschrank.
Ist so gut, geht in den Kühlschrank.
Ah, siehst du?
88 Punkte geht in den Kühlschrank, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich heute Abend auf jeden Fall, je nachdem wie viel noch zusammenkommt und ob ich überhaupt noch Wein trinke, aber diese Weine sind sehr jung und deswegen sehr haltbar, deswegen geht es auch am nächsten Tag, weil ich auf jeden Fall nochmal 5 cl davon trinken möchte, weil vielleicht sind sie sogar noch besser. Das heißt also, 88 geht in den Kühlschrank.
Ja.
90
geht wieder in den...
Nee, 90
ist... Trinkst du gleich aus.
90 packe ich die Konterflasche ins Gästezimmer, weil sie in den Keller wandert. Wenn ich mir nicht sicher bin,
ja,
steht sie in eine besondere Ecke.
Ja.
Sind 89 Punkte. So heißt, man muss sich irgendwas bauen. So kannst du also tatsächlich sehr verlässlich diese Schwelle, das ist sehr angenehm, dass wir beim Gummio diese 83er Schwelle hatten. Das heißt, ich musste nicht bei 75 anfangen. Ich konnte sogar bei 84 anfangen. Ich habe aber diese 75 bis 83 trotzdem sauber bewertet. Ich habe also schon gesagt, unter 80 ging halt wirklich gar nicht. Es ging wirklich sofort in Ausguss, selbst wenn es nicht fehlerhaft war. Und so 82, 83, das hat man vielleicht nochmal irgendwie stehen lassen und nochmal nachprobiert wenigstens, ob es dann noch besser wird.
Das mit ein bisschen Luft.
Und so kann man sich so eine Skala aufbauen.
Kurze Anekdote zwischendurch. Mhm. Letztes Mal hatten wir ja einen Wein, der wird Versteigerungswein. Mhm. Was nochmal, weil du es gerade gesagt hast, der war jung und konnte viel. Letzter Schluck gestern, nach über 14 Tagen, der hat ganz schön gut gestrahlt. Verdammte Axt, war der gut. Also und das nach 14 Tagen im Kühlschrank mit zwischendurch nochmal nachgenascht und so und kein Argon drauf, sondern wirklich nur dieser Schrauber.
Ja.
Und das war schon leider
sehr gut.
Leider geil.
Ja, leider deswegen geil. Punkte ich auch in Wiesbaden nicht, weil ich das alle Weine so, drei Tage, also GGs sind drei
brauchst
Tage
du. Offen. Genau, das stimmt. Ja, so, komm, hier, Punkt. Also ab gut geht so ein Wein los im 20er-System mit 12 und im 100er-System mit 80. Ja, 80 bis 84 und 12 bis 13,9, also bis 14. Ja. Danach fangen die Weine an, die wir mögen. Ist das so? Das ist schon im Großen und Ganzen ist das dann ein bisschen so, richtig?
Im 20er-System noch eine Anekdote, das weißt du jetzt auch, weil du, wann erzählst du eigentlich mal von deinem Ausflug zu Best of Gold? Bei Best of Gold ist es zum Beispiel so, da wird im 20er-System gewertet, die einzige Gelegenheit, bei der ich im 20er-System werte, ich finde das System auch anstrengend, ich finde es nicht so gut. Wenn ein Wein dort weniger als 13 Punkte bekommt, dann wird schon mal ein Fass aufgemacht, weil er hat ja schon eine Goldmedaille.
Wenn wir gewonnen, das stimmt.
Die Qualitätsschwelle dafür, damit du überhaupt da teilnehmen kannst, ist, dass du schon mal ein Frankengold gewonnen hast, ein großes Franken. Und das darf eigentlich auf gar keinen Fall unter 13. Da bin ich manchmal auch irritiert, wie manche Leute dann bloß, weil sie es nicht mögen, halt wirklich ganz tief in die Schublade greifen.
Das fand ich auch. Das war, also das
ich bin
fand
eigentlich
ich
genau. nie unter 15 bei Best of Gold.
Das, fand ich,
sind das schon alles ordentliche Weine.
Das fand ich auch. Das war, wie manche wirklich bewertet haben, fand ich auch schwierig. Können wir ein andermal erzählen. Das ist eine eigene Geschichte sozusagen. Tatsächlich.
Obwohl, naja, 15 habe ich jetzt übertrieben. Nee, also, aber unter 13 gehe ich da nicht. Also 13,5 ist eigentlich schon ein ordentlicher Wein. Der kann durchaus in einer bestimmten Kategorie auch schon mal eine Goldmedaille bei einer Weinprämierung gewinnen.
Und das ist, und da machen wir, ich glaube, da fangen wir tatsächlich alle an jetzt. Also jetzt fängt diese Kategorie sehr gut an. Und da fangen wir, glaube ich, alle an, ich auch, immer wieder große Fehler zu machen. Das ist ja diese 14 bis 16 Punkte. Und diese 85 bis 89 Punkte. Ja. Da ist in der tatsächlichen Beschreibung heißt das bemerkenswerter Wein mit Persönlichkeit, Ausdruck, bla bla bla, also wirklich guter Wein. Und da fangen wir alle an, schon falsch zu denken, weil tatsächlich, oder viele, glaube ich, ja, weil auch ich erwische mich dabei, dass für mich ein ordentlicher Wein tatsächlich erst bei irgendwas über 90 anfängt.
Ja, guck, und da habe ich mir auch eine Eselsbrücke
gebaut. Aber das ist, ich finde, das ist schon, ja, los, ist Eselsbrücke. Anders.
Ein 90-Punkte-Wein hat was Magisches.
Ja.
Das strahlt irgendwie mehr als andere. Das heißt, der hat was Magisches, heißt, das hat jetzt nichts mehr mit meinem Durst zu tun,
sondern der ist
meiner
schon
Lust auf Wein oder sonst was, sondern ich bin mir in dem Moment sicher auch,
jeder
wenn ich
andere.
Ein Glas getrunken habe, also auch wenn der spezielle Durst vielleicht gerade vorbei ist oder sonst was, wenn es heute Abend nichts anderes mehr gibt, ist alles prima.
Ja.
Es entlockt einfach
in mir gute Brücke.
Ja. Nicht die Lust hervor, jetzt, aber jetzt ist es noch nicht aus, jetzt wollen wir, das ist ja auch das, was wir hier, wenn wir gemeinsam Wein trinken, wie jetzt neulich mit Flo oder sowas, dass wir eine Idee haben, wir sind dann gierig,
sehr.
Nicht auf Alkohol, sondern auf neue
Entdeckungen.
Entdeckung.
Ja, das stimmt.
Und ich hatte einen sehr einfachen in einer Abführung mitgebracht, weil 12,50 Euro, nämlich einen der Peewees, den ich in der Peewee-Folge hatte.
Ja, war sehr gut.
Und den haben wir fast ausgetrunken. Ja. Das war unser Sushi-Wein. Und da wusste ich, dass der uns wirklich gefallen hat, weil jeder hat sich zweimal nachgeschenkt. Ja. Wir lassen uns da ein bisschen Platz. Nicht bei den Punkten, sondern im Bauch und im Blutalkoholspiegel. Da sind wir dann, also an solchen Abenden trinken wir fast nichts aus. Da sind wir teilweise gnadenlos.
Das stimmt.
Aber die Frage, ob der nochmal die Lust weckt, dass man doch nochmal was anderes will oder ob man sagt, hey, ein Tag, an dem dieser Wein, der Wein des der Begleiter ist ein guter Tag. Das sind 90 Punkte.
Okay, das ist eine schöne Brücke, ja. Das ist gut. Das kann man.
Und wie du es gerade sagst, das 16 ist 89 Punkte, nicht 16,5 oder 17. Das ist aber auch das andere. Ja, das ist, die Skala ist nicht linear.
Ja,
das
genau.
Ist, 16,5 sind 90 und 90 ist eine eigentlich sehr breite Kategorie. Das ist eben dieses Strahlen, dieses Leuchten, dieses ich will heute Abend nichts anderes mehr trinken und so. Und trotzdem sagst du als erfahrener Verkoster oder auch Trinker, du musst gar kein Verkoster sein, als erfahrener Trinker sagst du, aber ich werde nicht morgen früh als erstes nachbestellen.
Stimmt.
Weil es in An- und Abführung nur 90 Punkte. Wobei es noch eine ganz andere Interpretation gibt, aber über die reden wir heute definitiv nicht, über die reden wir ein andermal. Stichwort Parker. Das ist nochmal eine ganz eigene Folge. Das Parker-System ist nämlich nochmal ganz anders. Aber, also genau, das sind also 16,5 sind dann diese magischen 90, um die kannst du...
Hervorragend, genau, 90 bis 94, 16 bis 18 ist dann, 94 sind dann 18 sozusagen.
16,5 bis 18, oder?
16 nee, hier stehen 16 bis 17,9 für 90 bis 94, ja?
Ich finde, 16,5 ist 90 und 90 ist eine, ist ein Trigger.
Ja, 90 ist wirklich ein Trigger, das stimmt
90
schon.
90 ist ein Trigger und deswegen ist er vielleicht ein bisschen breiter als 91 oder 89.
Das stimmt. Dann haben wir tatsächlich die großen Weine. Da ist es dann schon wieder tatsächlich, dann sind es dann 18 bis 19,9.
Ja, wobei niemand macht
9,5.
Das ist üblich genau. In der 20er-Skala.
Genau. Dann hast du, die sind diese 95 bis 99 Punkte.
Also 18 mit 95 gleichzusetzen, finde ich schon zum Beispiel...
Fast ein bisschen.
Also es ist ganz einfach. Bleiben wir mal kurz bei den 90ern. Es gibt so einen gewissen Konsens, 95 ist groß.
Ja,
ab 95 ist groß. Bist du bei...
Hervorragend, Sender, geil, mega.
Und super und so weiter. Aber 95 ist groß heißt, du lehnst dich erstmal zurück
und
musst erstmal Luft holen. Was für Zeug du da... Wow. Ja? Und dann lehnst du dich wieder vor und denkst, wie groß ist er denn nun?
Ja, genau. Und dann stellst du es ein.
Ja, und dann bist du so... Und wenn dann nicht mehr so viel kommt, ist bei 95. Wenn du aber direkt sagst, okay, ich muss mich hier gar nicht zurücklehnen, das ist einfach Weltklasse, dann bist du direkt bei 98 bis 100.
Genau.
Also 95, 96, 97 sind die Weine, bei denen du noch drüber nachdenkst, ob es jetzt eigentlich... Und bei 98 bis 100 denkst du sofort nur noch darüber nach, wo er in deiner ewigen Bestenliste steht. Genau.
An welcher Ecke vom Kühlschrank... Oder meiner Lampe oder irgendwo anders ich ihn dann hinstelle und wie ich ihn präsentiere, weil er so geil war.
Ja. Ja, und der Gourmillot-Restaurant-Guide beispielsweise hat ja keine 20 gegeben, weil sie sagen, oder gibt ja keine 20, weil sie sagen, 19,5 ist das Beste, Tim Raue mit 19,5, deswegen so ein Riesenhype und so weiter, weil die sagen, ja, 20, wir lassen uns immer noch Platz. So dieses Jahr, da sind die Franzosen mal sehr deutsch, ganz erstaunlich. Aber deswegen, also über diese Frage, was ist 98 bis 100, was ist 100, was ist 19,5, 20, bla bla bla, da kannst du 100 Jahre drüber reden, da kommst du nicht auf einen grünen Nenner, das muss jeder für sich entscheiden.
Das glaube ich mit dem 100-Punkte-Wein übrigens dann genau das Gleiche. 20 und 100 ist dann auch das Gleiche, wer dann was empfindet und wie, das ist halt einfach
auch ich habe im Blog geschrieben, ein 100-Punkte-Wein ist nichts anderes als ein 99-Punkte-Wein mit netteren Mittrinkern.
Die Idee, das ist an dir, der kann ich mich dran erinnern. Ja, das ist geil.
Die Idee zu glauben, dass du wirklich das jetzt so herausfindest. Also, wenn dich jemand anruft und dir sagt, ein lieber Mensch ist gerade gestorben, dann kannst du dem servieren, was du willst.
Es wird kein
100-Punkte-Wein. Das ist glauben, dass der in dem Moment sagt, ich tröste mich jetzt mit einem 100-Punkte-Wein und das dann auch so findet. Nein.
Das stimmt. Da ist was dran.
Also deswegen, diese Umrechnung von Wein Plus ist sehr schön, aber ich bin schon, also bei dieser...
Schon da bist du ein bisschen kritischer.
Schon da bin ich einfach der Meinung, es macht mehr Sinn zu sagen, du gehst einmal mal 2,5, also sprich, du nimmst die 20er-Wertung minus 10 mal 2,5 und da addierst du dann entsprechend 75 zu und das gilt für die kleineren Wertungen, wo es nicht so gut ist und bei den größeren Wertungen machst du es anders, dann machst du minus 70 und machst dann mal 3, dann hast du einfach diesen Ausgleich geschaffen, dass diese 90er-Werte in der 100-Punkte-Skala so wahnsinnig viel ausdrücken. Also 90 ist dieses Entry-Level und dann geht so viel los. Und ich persönlich habe im Gourmillot nur einmal 99 Punkte
genommen, den wissen
als Britta mich angerufen hat, weil ich nämlich denke,
heute, genau.
Ich als Verkoster, andere Leute mögen das anders sehen, ich als Verkoster kann nicht so schmecken, dass ich sage, das sind 99, das sind 100. Ich kann nur, das sind 98, das sind 100. Und 99 ist dann halt, wenn Britta anruft.
Und sagen, das werden jetzt 99. Das ist geil, das stimmt. Was mich aber trotzdem zwischendurch, bevor wir den Wein machen, ganz, also dieses Triggern der Punkte ist ja beim Kaufen, denn natürlich machen wir das in der Zwischenzeit ein bisschen anders. Aber ich glaube, viele, die anfangen, Wein zu sammeln und zu kaufen, und da will ich mich ja gar nicht ausnehmen, gucken ja dann zu einer gewissen Zeit tatsächlich erst ab 95 aufwärts. Würdest du mir dazu stimmen?
Also, ja.
Ja, also schon deutlich, oder?
Bei bestimmten Dingen, bei bestimmten Weinen.
Genau,
aber also auch nur, wenn sie bestimmten Leuten folgen.
Genau, das stimmt.
Das ist das Besondere an Parker. Wenn du nur gekauft hast, wenn Parker 95 gegeben hat,
dann hast du eine ziemlich enge Blase um dich rum.
Ja, dann hättest du auch einiges verpasst.
Also schon. Deutlich, ja. Ja. Ja, haben wir zum Glück nicht gemacht. Nicht immer. Manchmal habe ich das auch gemacht.
Ich habe ja aus diesen alten Bordeaux-Geschichten so
viel. Aber wenig gut, okay, da bin ich ja. Bordeaux ist ja überhaupt nicht so meins, war ja. Das ist ja.
Aber ja, richtig. Also an der Rhone war er witzigerweise großzügiger. Das war, glaube ich, noch viel mehr sein Thema. Aber nichtsdestotrotz, wir denken manchmal, ja, müssen 95 sein. Und wir machen uns auch keine Vorstellung, dass bestimmte Weine besser funktionieren, wenn sie nur 93 haben. Also wenn ich ein schönes Essen habe und ich habe nette Freunde.
Dann, ja, das stimmt.
Wir wollen jetzt und so weiter. Dann gibt es Situationen, in denen ich in meinen Keller gucke oder bei mir jetzt in den Lagerschrank, wo die Sachen zum direkten Zugriff drin sind und sage, wenn ich das jetzt mache, das passt nicht zur Situation. Das wäre zu viel Wein. Also dann würden wir, ich würde ständig da und so. Und dann, also diese Qualität, was zu dir denn in Punkte?
Das stimmt.
Es geht nicht um Saufwein.
Es geht nicht um Urinstinkt.
Es geht darum, dass du sagst, das ist wie Platten auflegen, wenn du sagst,
du triffst die Stimmung und alles
ja, sowas. Ja, du kannst halt Free Jazz nicht, wenn du dich unterhalten willst. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen ist Free Jazz jetzt kein schlechterer oder sonst was. Also, und manchmal gibt es dann Musik, die einfach so unterbewusst wirkt, dass sie in dem Moment 100-Punkte-Musik ist. Und wenn dann, wenn du lauter machen würdest, würden alle sagen, hey, du hast ehrlich noch Chardé? Ja, wir haben 2021, hast du gerade Chardé Diamond Live aufgelegt?
Nein! Aber das ist ganz gut bei uns, dass wir trinken ja wirklich eigentlich fast nur noch blind. Zum Beispiel, wenn wir normal Wein trinken.
Ja.
Und das macht es sehr viel angenehmer, ehrlicherweise, weil keiner sozusagen, also vielleicht kommst du beim Aufmachen oder beim Raussuchen in die Idee zu sagen, du willst es in eine bestimmte Richtung packen. Aber beim Trinken ist es den, ist es den Leuten total egal.
Ja. Ja,
also wenn wir zu dritt, fünf, sechs, sieben zusammensitzen, machen wir in der Zwischenzeit ja immer nur noch blind die ersten paar Schlucke. Wir machen das dann nicht den ganzen, nicht durchgängig die ganze Flasche oder sowas, weil das ja auch albern ist, ja. Aber das macht schon Sinn. Dann nimmst du auch diese ganze Wertungsnummer raus und auch diese ganze Nummer raus von wegen, in Pettental von Keller müsste halt in jedem Jahrgang gut sein.
Ja, das ist.
Entschuldigung, dass ich da.
Da legst du den Finger in die Wunde. Die ist noch nicht so alt, mein Lieber. Die ist erst eine Stunde
alt. Hatten wir schon zum Wohl. Wenn es jetzt zwischendurch klingelt, kommt unsere Pizza.
Dann machen wir Pause. Das ist wurscht.
Wir haben noch fünf Minuten. Komm, das schaffen wir. Die haben sich gerade verlängert, wahrscheinlich.
Er hat eine App, die ihm genau sagt, auf die Sekunde, wann der Typ klingelt.
Super. So. Mein lieber Freund. Was du ja schon weißt über den Wein, ist tatsächlich, ich erinnere dich an vorhin, was habe ich gesagt? Der Wein wurde mal extrem aufgewertet. Der wurde mal von unter 90 auf deutlich fast knapp 100 aufgewertet. Nicht 97.
Also dieser Wein war eine sehr angenehme Begleitung zu unserer intensiven Diskussion.
Das stimmt.
Die wir ja sehr spontan aufgemacht haben. Und ich entschuldige mich an dieser Stelle mal ganz kurz. Dieser Tisch, an dem wir jetzt sitzen, der knarrt dermaßen. Bei mir knarrt er auch manchmal. Die Knackser kann ich immer noch rausschneiden.
Aber heute wird ein bisschen mehr.
Heute werde ich das nicht ganz schaffen. Wundert euch nicht.
Wir waren wahrscheinlich auch so in
ja, ne, irgendwas. Wir müssen den beim nächsten Mal irgendwie anders stellen. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Oder wir setzen uns in die Mitte, weil wir sind auf der Verlängerungsplatte. Dieser Wein hat unsere Diskussion hervorragend begleitet. Dieser Wein wird wahrscheinlich auch eine Speise hervorragend begleiten. Dieser Wein ist ein Wein, den ich heraussuchen würde, wenn ich Freunde hätte, die zu Besuch kommen, und ich will sie nicht damit nerven, dass wir alle jetzt ständig über den Wein reden, weil er ist leise, elegant.
Ja, stimmt.
Er hat eine schöne Frucht, die allen Menschen gefallen wird.
Ja, das stimmt.
Sie ist gereift. Sie war bestimmt mal lauter, aber sie muss auch gar nicht laut sein, weil sie ist sehr nobel. Sie ist wirklich nobel. Das ist eine schöne Frucht. Da ist noch so ein bisschen Zigarrenkiste dabei. Da ist auch so ein bisschen tatsächlich so blonder Tabak. Also nicht so diese, ihr müsst doch nicht jetzt so denken, so Zigarrenkiste, so schwerer Havanna, bla. Also das ist tatsächlich ein Wein, der eine gewisse Leichtigkeit verströmt. Das er verströmt stimmt. auch nicht den Eindruck, dass er viel Alkohol hätte. Aber da bin ich mittlerweile
vorsichtig,
dass ich weiß. Aber nee, wir haben neulich bei dir einen 15% Australier getrunken in dieser legendären Runde, wo wir das Ungeheuer weggeschüttet haben, das dieser Spinner empfohlen hat. da war sofort klar, hier irgendwie, das war ja. wahrscheinlich eher 16. Da sind wir hier, da sind wir weit von entfernt. Wir sind hier in einem normalen Alkohollevel. Ja. Wir haben so eine Bleistift-Spänen-Holz-Restnote, die ich nicht dahingehend einordnen kann, ob das mal viel Holz war oder wenig. Die ist einfach sehr elegant. Der Wein ist durch und durch elegant und leise. Stimmt. Und ich freue mich, den gleich zur Pizza zu essen.
Ich glaube, der passt ja wirklich wahnsinnig
gut. Und er passt auch gut zum Gespräch. Er hat einen gewissen Zug. Ich trinke ja wahrlich nicht jedes Mal. Zweimal, wenn du einschenkst. Ich bin ja meistens diszipliniert. Ich habe das mit großem Vergnügen getrunken.
Ja.
Und jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwie die Hosen runterlassen, was ich glaube, es ist. Also ich finde ihn wirklich gut auf eine elegante Art und Weise, die du mir nicht so oft servierst. Das ist kein Anwurf. Wir wechseln jetzt nicht von der Publikumsbeschimpfung zur Co-Podcaster-Beschimpfung, sondern diese leise Art haben wir nicht so oft.
Und dabei liebe ich das genauso sehr wie du jetzt.
Ja, also, aber da hast du die falsche Meinung im Keller. Du hast,
nee,
aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was
schon,
du meinst,
ja. Du hast schon auch häufiger lautere Wahl.
Ja, klar.
Und die Eleganz zieht da nicht aus irgendwie so einer Megasäure oder sowas. Das ist tatsächlich ein Wein, der gar nicht so sehr von der Säure strukturiert wird, was auch wieder eine Kunst ist. Ja? Also es ist kein Pinot.
Nee. 24 Monate gereift, 25% neues Holz.
Nur 25% neues Holz, das tut ihm, glaube ich, so gut. Er hat auch ein bisschen Tannin. Das ist auch immer noch ein bisschen astringierend, aber eben nicht so astringierend, dass man sich nicht unterhalten kann.
Ja.
Und Rebsorte. Nee, lass mich erstmal noch über das Alter diskutieren. Ich glaube schon, dass es ein bisschen älter ist. Die Frucht ist zwar sehr schön, aber nicht so frisch. Die Säure ist sehr gut eingebunden. 15 Jahre alt, würde ich denken.
Dann sind wir bei?
2006 wären wir.
2006 sind wir dann. Das ist gar nicht ganz richtig.
Gar nicht ganz richtig. Wir sind noch viel älter.
Ja.
Ja, gut, dann ist es einer von den großen Weinen, die einfach sehr viel altersloser altern. Das ist ja auch okay. Freue ich mich ja gerne.
Hat aber was, ist ein Wein, ich hatte heute ewig überlegt, was ich aufmache. Und dann ist es jetzt was ehrlicherweise, werden uns dafür ganz viele schelten, allein weil es ein Magnum ist.
Du, ist genau das richtige Format. Wenn die Pizza kommt,
ist es
alles gut.
Ja, total.
Ich bin nicht mit dem Auto da. Wunderbar.
Und ich habe mich auch wahnsinnig drauf gefreut. Ich wollte den immer mal aufheben und dachte aber...
Warte, okay, ich will jetzt noch ein bisschen... Jetzt werde ich verwegen. Jetzt will okay, ich noch ein bisschen mehr wissen. Also das erinnert mich auch schon so von der Qualität her so ein bisschen an... Was haben wir denn so? So ein Lala haben wir mal getrunken, ja, zum Beispiel. Ja, so wir haben mal einen 40 Jahre alten Lala getrunken. Der war auch sehr frisch. Der war
das
nicht
stimmt.
so frisch.
Frisch, das stimmt.
Das ist so, also vielleicht sind wir an der Nordrhone. Syrah finde ich jetzt auch nicht so abwegig.
Tatsächlich würde ich dir recht geben. Finde ich auch nicht ganz abwegig, ist es nicht, aber finde ich wirklich nicht abwegig tatsächlich. Ja. Diese Kühle da drin und sowas, ja.
Ist schon schick.
Ja, finde ich auch.
Dann bin ich jetzt, aber wenn ich da auch falsch liege, dann lasse ich mich jetzt mal überraschen.
Wir sind erstmal im Jahr 1990.
Okay.
Und wir trinken in der reinen Betrachtung nichts Großes. Wir trinken einen Chianti Classico.
Yo, ich weiß nicht, wie das Jahr 90 im Chianti war.
Mega.
Ah ja, gut.
Also es war mega, mega. Mhm. Und wir trinken 85-prozentigen Sangiovetto, die ursprüngliche Bezeichnung des Sangiovese. Mhm. Das musste ich nachlesen.
Witzigerweise war das erste, was ich gedacht habe, aber es ist immer peinlich, das hinterher zu sagen. Also in der Nase, am Gaumen habe ich dann...
Verstehe ich völlig.
War ich dann anders unterwegs.
Und nochmal 15% Malvasia Nera.
Genau.
Ist das, was man hier in Deutschland nicht raufschaut? Diese sind die 15%, die man überall reinmischen darf wahrscheinlich.
Wenn es ein Chianti ist, darfst du sowieso. Dann kannst du noch mehr reinmischen. Ja. Im Chianti gibt es noch andere Regeln.
Und wir trinken einen vom Weingut Castellare di Castellina, den Isodi di San Nicolo. Mhm. Kennst du? Die Flasche hast du 100 pro schon mal gesehen? Entschuldigung. Ja. Mhm. Hast du 100 pro schon mal gesehen? Das ist nämlich das Ding mit dem Vögelchen vorne drauf.
Oh ja, okay, das habe ich schon mal gesehen.
Das hast du schon mal gesehen, oh, definitiv. Ja. Ja. Und mich freut es wahnsinnig, dass das so gut ankommt. Es gab davon tatsächlich gar nicht so wenig.
Oh, der ist als Vino da Tavola gefüllt?
Ja.
Okay, 90 weiß ich nicht, wie die Chianti-Richtlinien waren, welche Rebsorten zugelassen waren. Dann war vielleicht der Malvasia nicht zugelassen, weil du kannst im Chianti ja Canaiolo und, gut, müssen wir keine Vorlesung halten, kann jeder
genau gucken.
Aber dann war diese Rebsorte vielleicht nicht zugelassen. Oder damals war das kleine Holz nicht zugelassen. Aber egal, wir trinken ein Stück Weingeschichte.
Gibt's auch nicht mehr, kriegt man in der Magnum nicht mehr. Ja, das ist also Wunder. Ja, kein Wunder haben die Leute, obwohl es tatsächlich 857 Magnums gab. Und ich freue mich so, dass der performt. Und jetzt trinken wir die aus.
Wo hast du die her?
Die habe ich vor vielen Jahren tatsächlich auktioniert. Und für keinen großen Preis. Also das war, ich kann es dir nicht mehr ganz genau sagen, aber ich glaube, es war deutlich unter 100 Euro.
Ja, gut, für einen Chianti wäre das ja aus den 90ern, wäre das ja auch wahrscheinlich dann der Preis, den man aufruft. Genau, du hast gut angelegtes Geld, mein Lieber.
Finde ich auch. Und wir gießen jetzt hier nochmal ordentlich was nach und glauben, dass der die Pizza wahrscheinlich... Naja, vielleicht überlebt das, aber...
Ja, doch. Wir sind jetzt diszipliniert. Wir gucken jetzt auf deine tolle App. Der Runter-Counter. Wehe, der klingelt nicht bei Null.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.